Crop FM Ausgabe Nummer 394. Wir schreiben den 25. Mai 2018. Mein Gast heute Abend ist Dr. Roman Kern und es geht um künstliche Intelligenz. Natürlich gibt es auch wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live im Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Ab heute ist ja die 3.0-Version online. Ich hoffe, es funktioniert für alle gut. Einfach Fragen reintippen und ich gebe sie dann sehr gerne an den Studiogast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter. Ja, ist natürlich alles für eine Sache in letzter Zeit. Man kann mir sehr gerne mailen, einfach an cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast in einem Archiv und können dort online gehört werden. In einem Archiv gibt es ja einen wunderbaren Player, der auch auf Mobiltelefonen sehr gut funktioniert. Und man kann diese auch direkt verlinken, was mich natürlich sehr freut. Gibt es eigene Links für Social Media. Das Forum wird betreut von Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung gibt es wieder einen Thread, über den man dann nach der Sendung oder auch schon während der Sendung diskutieren kann. Während der Sendung vielleicht eher über den Chat. Das Coverbild, ich finde es großartig. Es ist von Matthias Töpfer gestaltet, wie immer. Mehr auf seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Und der CropFM-Spenden-Button findet sich auch ganz weit oben rechts auf der Startseite, der orange Button mit dem Herzen. Großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird die Chose von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, CropFM 3.0, was lange währt, wird endlich gut. Das ist die erste Sendung nach dem offiziellen Launch der neuen Seite. Ich freue mich sehr, dass soweit offenbar keine gröberen Probleme aufgetreten sind und das Feedback, das ich bislang erhalten habe, auch durchwegs positiv ist. War auch ein ziemlicher Haufen Arbeit, muss ich schon sagen. Werde jetzt auch immer wieder mal zu Beginn der Sendung Tipps geben. Heute möchte ich vor allem auf die neu gestaltete Suche hinweisen, die findet sich rechts oben, falls jemand die Suche nicht findet, die jetzt auch Vorschläge macht und auch unscharf sucht und somit um einiges effizienter ist als die alte Suche. Sie macht aber die Vorschläge nicht über irgendwelche Tracking-Cookies oder so, also keine Angst. Das Ganze ist sowieso mehr oder weniger, spielt sich da nur im Client ab. Und natürlich der Online-Player. Die Seite verhält sich ja im Prinzip wie eine App. Man kann sie auch sehr schön auf den Homescreen eines Smartphones legen und dann quasi das gesamte Archiv ständig dabei haben. Und in den 400 Sendungen auch unterwegs jederzeit schmökern. Da sollten mittlerweile wirklich für fast jeden Geschmack irgendetwas dabei sein. Und das Archiv wächst ja ständig weiter. Ich wünsche viel Spaß mit CropFM 3.0. Neues Buch zu Kugelblitzen, Orbs und Co. In einem ein neues Buch von Illo Brandt von Ludwiger mit dem Titel Feurige Zeichen aus höheren Dimensionen ist im April erschienen. Ich zitiere aus dem Klappentext. Seit Jahrhunderten gibt es aus allen Kontinenten Berichte über Beobachtungen leuchtender Kugeln über den Boden und kurzlebigen feurigen Kugeln während eines Gewitters. Bis heute kann die Wissenschaft nicht erklären, woher diese Feuerzeichen ihre Energie beziehen und was sie zusammenhält. Gab es da letztens Versuche, aber das spielt sich alles noch im Millisekundenbereich ab, dass man das reproduzieren kann. Mit der gut begründeten Theorie, dass unsere Welt außer Raum und Zeit noch zwei weitere imaginäre Dimensionen besitzt, lassen sich diese möglichen Energieeinbrüche aus höheren Dimensionen in den Raum zumindest qualitativ deuten. Ich denke, man kann sich vorstellen, in welche Richtung die Reise geht. Burkhard Heim lässt grüßen. Ich bin gerade dabei, es zu lesen, das Buch nämlich. Finde es sehr spannend und kann mir durchaus vorstellen, darüber wieder einmal ein Live-Interview mit dem Diplom-Physiker Illo Brandt von Ludwiger zu machen. Ja, und alle besprochenen Artikel finden sich in den CropFM News auf der Startseite cropfm.at und jetzt CropFM 3.0. Mein Gast Roman Kern ist Leiter der Abteilung Knowledge and Discovery am Knowledge Center in Graz und arbeitet am Institut für interaktive Systeme und Datenwissenschaften an der Technischen Universität Graz. Vor seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sammelte er als Projektleiter und Systemarchitekt auch sehr praxisnahe Erfahrungen in der Privatwirtschaft. Seine Forschungsinteressen sind multidisziplinär und beinhalten unter anderem maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache. Ein besonderer Fokus liegt auf Big Data-Anwendungen. Wie passend zum heutigen Tag. Hallo Roman.
Hallo Roman, servus.
Freut mich, dass wir diese Sendung machen können. Kannst ruhig näher zum Mikrofon kommen. Ich will seit vielen, vielen Jahren eigentlich so eine künstliche Intelligenz endlich mal thematisieren, spätestens seitdem ich How to Create a Mind von Ray Kurzweil gelesen habe. Ein Buch, das mir doch ein bisschen zwiespältig hinterlassen hat, muss ich sagen. Ganz am Anfang aber, es ist ja der Tag des Datenschutzes, du stimmst zu, dass Kurzbio, Bild und E-Mail-Adresse auf der Seite veröffentlicht werden und die Sendung danach im Archiv auf mehr oder weniger unbegrenzte Zeit, aber du kannst natürlich wieder rufen, abzurufen ist.
Ja, absolut.
Gott sei Dank, sonst hätten wir jetzt ein Problem. ist ja irgendwie passend, also dass wir gerade an diesem Tag Themen wie maschinelles Lernen und Big Data besprechen. Du beschäftigst dich ja auch sehr eingehend mit Big Data und wie man diesen riesigen Datenwulst durchsucht und das Instrumentarium maschinelles Lernen hat sich da eigentlich als das wirksamste oder effizienteste Tool entpuppt. Und ich glaube ja, dass diese ganzen Probleme, die dann da entstanden sind in den letzten Jahren mit Daten, vor allem auf das zurückzuführen sind, oder? Vielleicht wollen wir jetzt doch kurz auf diese Sache da eingehen, ne? Weil könnte ich die nicht so effizient auswerten, wäre das ja alles nicht so heiß, ne?
Das stimmt sicher, dass es jetzt neue technische Möglichkeiten gibt und wir jetzt als Gesellschaft einmal schauen, wie weit können wir gehen, was ist technisch möglich? Und das war eine Geschichte auch immer so, dass man Technologien entwickelt hat und diese Technologien letztendlich sich zum Teil herausgestellt haben, dass man einen Schritt zu weit gegangen ist und da gesellschaftlich dann etwas zurückrudern musste, reglementieren musste. Und jetzt ist es heutzutage auch so, dass es, ja, dass man den Leuten beibringen muss, dass die Daten, die sie irgendwo freiwillig hergeben, auch verwendet werden können. Und manche Leute, ja, lernen das auf jetzt mit der Methode wahrscheinlich besser, vorsichtig damit umzugehen und werden sich dessen bewusst.
Glaubst du, dass das ist? Glaubst du, dass da ist schon, es ist auch ziemlich viel Panik im Netz. Also da sind reihenweise auch Seiten jetzt offline gegangen, wo Blogs verwendet werden, die halt ja, Google-Fonts einbinden. Ne? Ist schon ein Problem. Glaubst du, dass das jetzt wirklich dazu, ich meine, du siehst das positiv, ich sehe es auch nicht, ich sehe es auch zum Teil positiv, aber die Umsetzung ist dann doch ein bisschen...
Absolut, ja.
Also, schon schwierig, stellenweise, muss ich sagen.
Nee, aber auf der anderen Seite, es kommt jetzt nicht überraschend. Also, wir wissen das seit 2 Jahren eigentlich, dass heute der Tag X ist und da hätte man sich auch vorher informieren können.
Ja, hätte man. haben aber ganz wenige nur getan. Also die meisten haben eigentlich so vor ein paar Tagen jetzt angefangen, komplett durchzudrehen. Und wenn man dann im Netz nach dem googelt, dann muss man sich warm anziehen. Also das sind Meldungen, da kann man das Internet sowieso gleich zusperren. Also wenn man das jetzt alles... ja, aber die widersprechen sich Gott sei Dank auch. Ja. Also es neutralisiert sich. Na gut, aber... Sehen wir es positiv. Also,
bitte, ja.
Und es hat auch positive Seiten natürlich, weil das ist ja eigentlich also sicher einer der mächtigsten Instrumentarien, die es jemals gegeben hat. Die Möglichkeit, diese Wust an Daten zu sammeln und dann derartig effizient auszuwerten. Ja, es muss ja dann niemand sitzen und sich alle Kommentare durchlesen und sich seinen Reim drauf machen. Ne? Das macht eine KI, die darauf trainiert ist und die dann Schlüsse ziehen kann, die erschreckend sind. Also ich habe irgendwo mal gelesen, da gibt es also Technologien, wo, ich glaube, 140 Facebook-Likes und man kann deine Reaktionen besser vorhersagen als deine Eltern.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Ist das so?
Wahrscheinlich in einem sehr speziellen Fall nur bezogen. Ja. Mhm. Aber was ich noch anmerken wollte, ist, das Ganze ist dann kritisch, wenn die Daten von wenigen Organisationen kontrolliert werden. Also wenn es große Datenmengen gibt, ja, Big Data, sagen wir jetzt einmal, aber wenn das jetzt nur weniger internationale Konzerne sind, die auf die Daten zugreifen können und die Allgemeinheit keine Zugriffsmöglichkeit auf die Daten hat, dann sind natürlich die Auswertemöglichkeiten auf diese wenigen Player beschränkt. Und das ist ein weiteres Problem, dass wir eine Oligopol haben von wenigen Firmen, die nach ihrem gewinnorientierten Interessen agieren und diese Methoden und die Daten gemeinsam ausnutzen.
Ja, aber genau die haben ja auch die Firepower und die Anwälte, um sich gegen sämtliche Dinge zu wehren, die ein Website-Betreiber nicht hat. Also trifft's doch die Falschen.
Das weiß ich jetzt nicht zu beurteilen. Also das ist Website.
Behaupte jetzt einfach einmal so frech, ne? Aber...
Ja, aber nichts tun wäre auch keine Lösung.
Das ist richtig. Ja.
Vielleicht haben wir so jetzt einen iterativen Prozess, wo wir jetzt vielleicht einen Schritt zu weit gehen für manche Leute.
Naja, es ist, ich meine, in Österreich wird es eh mit Augenmaß behandelt, Gott sei Dank.
Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu.
Ja, natürlich. Es ist heute in der Früh, Hans Zeger hat meint, das widerspricht eigentlich EU-Recht. Ne?
Allerdings, ja.
Den Hans Zeger hat sich übrigens auch schon mal zu Gast zu Big Brother quasi Themen. Man wird sehen. Ne? Also spannende Zeiten. Aber
vielleicht möchte ich das noch kurz anmerken. Also speziell mir ist es deswegen wichtig, weil wenn wir mit Big Data Themen arbeiten, dann heißt das zumeist nicht, dass wir mit Facebook Daten arbeiten oder mit ähnlichen Sachen arbeiten, sondern dass wir Techniken aus dem Bereich des Big Data anwenden.
Und weiterentwickeln.
Genau, ja. Und schon seit Jahren machen wir das so, dass wir keine personenbezogenen Daten annehmen.
Mhm.
Aber dann natürlich Methoden zur Verfügung stellen, diese zu anonymisieren und die auf einen Stand zu bringen, dass man damit dann an, also mit Methoden der AI, des maschinellen Lernens arbeiten kann und dann Erkenntnisse daraus ziehen kann, die dann wieder nützlich sind, aber immer nachvollziehbar und unter Schutz der Privatsphäre.
Ja, man kann große Trends ausmachen, ne? Das ist ein mächtiges Werkzeug. Mhm. Also man kann doch sehr gut vorhersagen, viel, viel besser als noch jetzt in den 50er Jahren oder so, wie reagiert die Bevölkerung auf dies oder das? Ne? Mhm.
Und eine nette Erkenntnis ist, dass die Menschen doch ähnlicher zueinander sind, als jeder Individualist glaubt zu sein.
Also die Masse zeichnet sich sehr deutlich ab im Big Data.
Ja, vielleicht nicht unbedingt die Masse, aber dass es immer noch Leute gibt, die sehr ähnlich zu einem selber sind. Mhm. Dass man nicht wirklich allein ist, sondern dass es halt für jede Wahl, die man trifft, dass es da entsprechend viele Leute gibt, die unter ähnlichen Voraussetzungen ähnliche Entscheidungen treffen würden.
Das ist ein tröstlicher Gedanke. Was ist künstliche Intelligenz?
Oh.
Was ist Intelligenz?
Genau. Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich halte ein bisschen Abstand davon, eine Definition zu machen. Wir haben im Vorfeld schon kurz über den Turing-Test gesprochen.
Und werden wir auch noch sprechen. Halt, ja. Ich hab auf das, ja, den Aufsatz, den er da, in dem er dem vorstellt und verschiedene Einwände dagegen durchgeht, den habe ich auch verlinkt. Das ist Computing Machinery and Intelligence heißt der. Ich habe jetzt die englische Variante verlinkt. Ja, ich habe jetzt auch keine deutsche gefunden, die jetzt wirklich gut gewesen wäre.
Ja.
Intelligenz und künstliche Intelligenz. Kann man das irgendwie, weil über das sprechen wir heute, ne? Über was sprechen wir da?
Ja, im einfachsten Fall sprechen wir von kleinen Helferlein, die den Menschen in Arbeiten unterstützen. Im einfachsten Fall. Und damit diese Maschine den Menschen unterstützen kann, Maschine kann ihr Computerprogramm sein oder tatsächlich ein Roboter oder sowas ähnliches, bedarf es in vielen Fällen keine wirkliche Intelligenz. Also da reichen oft einfache Regeln schon aus, dass die Maschine, wenn dann, Beziehungen abbilden kann und sich dann entsprechend verhält. Und das entscheidende Kriterium hier ist es, den Menschen zu unterstützen. Und ja, und wenn man generell jetzt AI unterscheiden möchte, dann muss man so große Unterscheidungen machen zwischen der Strong AI und der Weak AI. Also einer künstlichen Intelligenz, die sich so ähnlich verhält wie Menschen auf eine gewisse Art und Weise, respektive einer abgespeckten Version der künstlichen Intelligenz, der Weak AI, Applied AI, Narrow AI. Und das ist letztendlich das Feld, in dem es wirklich die großen Fortschritte gibt.
Weak AI jetzt.
Genau, ja. Weil im Bereich von Maschinen, die sich menschlich verhalten oder eine Intelligenz aufweisen, die ähnlich zu dem eines Menschen ist, das ist bis jetzt noch Literaten vorenthalten.
Ich habe da letztens eine News was verlinkt, habe ich in der letzten Sendung besprochen, Google Duplex heißt das, glaube ich. Mhm. Also da habe ich schon geschaut. Wenn da ein elektronischer Assistent in einem Restaurant anruft, die asiatische Mitarbeiterin dort versteht, wo ich zwischendurch überhaupt keine Chance gehabt hätte, und dann aber sogar checkt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, dass man da gar nicht reservieren muss, man kann eh einfach so vorbeikommen. Also das ist Wahnsinn. Ja, also da ist mir der Turing-Test eingefallen. Weil ich habe nämlich dann zuerst nämlich geglaubt, die Dame im Restaurant wäre die KI. Und dann habe ich nochmal nachgelesen, es ist der anruft. Also der Turing-Test ist quasi schon bestanden worden, zumindest nicht mehr. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ne?
Ja.
Das war faszinierend. Also jetzt bezogen auf, was du gerade gemeint hast, Strong AI und tatsächlich menschliches Verhalten oder wirklich intelligentes, autonomes Verhalten. Ne?
Ja. Wobei der Punkt ist, mit dem Duplex finde ich deswegen so interessant auch, nicht aus technischer Seite, sondern dass das Ganze als Marketinginstrument verwendet wird. Das Google will sich hier positionieren als der Marktführer in dem Bereich.
Ist er doch, oder? Also, Entschuldigung, ich meine, ich sage es natürlich auch nicht, aber ich meine.
Ja, absolut. Also im Sinne von einer Kommerzialisierung und einer kommerziellen Verwertung der Technologien müsste man annehmen, dass Google Nummer 1 ist, ja? Oder zumindest in den Top-Playern ist, was sie definitiv sind, ja? Aber, ja. Aber es ist immer noch so, dass das als Marketingmaßnahme verwendet wird und Google eine AI-Company ist und ich sicher solches versteht und das nach außen versucht zu präsentieren. Und ja, das finde ich spannend, in dieser heutigen Zeit sowas zu erleben. Und sie machen das aus verschiedenen Gründen natürlich auch unter anderem, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Man merkt ja auch, dass viele Leute für Google arbeiten möchten, eben weil sie wissen, das sind diejenigen, wo man wirklich an der Grenze des technisch Möglichen operiert.
Mhm. Möchtest du für Google arbeiten? wenn jetzt morgen wer kommt und sagt, hey, Dr. Kern, wollen Sie in unsere Abteilung und mit Ray Kurzweil, das ist ja glaube ich der CTO, ne?
So spannend es auch wäre. Na, letztendlich hat jeder so seinen Preis, aber zurzeit fühle ich mich in Graz sehr wohl.
Also. Okay, es ist eine Frage, wie viel Sie da bezahlen.
Ja.
Wobei Kalifornien ist ja auch ein nettes.
Es regnet da seltener als hier, ja. Vermute ich mal.
Ja, okay. Ja, okay. Also, künstliche Intelligenz, wir unterteilen da prinzipiell in die Weak und Strong AI und wir sprechen vor allem über die Weak AI, wobei ich aber dann schon auf die Strong zu sprechen, weil das ist eigentlich das Spannende. Ne? Das ist das, wo es hingeht. Und das ist das, was natürlich auch ein bisschen Ängste schürt. Ne? Es ist ja eigentlich der ultimative Kulturschock, wenn du plötzlich einer Maschine gegenüberstehst, die im Prinzip agiert wie du. Weil die Frage ist ja dann, ja, was macht mich eigentlich noch aus? Ich meine, es gab da jetzt voriges Jahr, glaube ich, sogar eine KI, die hat einen Literaturpreis fast gewonnen mit einer Novelle. Du weißt das sicher besser als ich. Es gibt KIs, die komponieren Aufzugsmusik am laufenden Band. Vielleicht wird es auch irgendwann einmal noch, wird sicher noch bald anspruchsvollere Musik auch sein. Oder Saunamusik. Nein, weißt du, was ich meine? Das ist halt ja. Die Sprachsynthese wird natürlich auch immer besser, das hat nichts wirklich mit KI zu tun, aber es gibt bereits Plugins, die können singen. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, da gab es die ersten Plugins, die erste Musiksoftware, wo man aus einem fertigen Mix, Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber du interessierst dich ja auch für das Thema, dann quasi eine Snare Drum oder eine Gitarre herausholen hat können und die verstimmen hat können, aus einem fertigen Stereo-Mix. Also das war absolut faszinierend. Und es war noch harmlos gegen das, was jetzt schon möglich ist. Ne? Die Idee, lustigerweise, kam ja zum ersten Mal in der griechischen Mythologie vor. Da gab es ja den Schmiedegott, interessanterweise, den Hephaistos. Und der soll ja unter anderem menschenähnliche Maschinenwesen gebaut haben. Hast du davon schon einmal irgendwie dich... Also die Idee ist offenbar sehr alt, ja, dass man Maschinen baut, die, also das ist offenbar ein alter Traum der Menschheit auch, dass wir irgendwie, ja, ist das sowas wie unser Vermächtnis oder so, dass wir da quasi eine künstliche Intelligenz erschaffen, die dann vielleicht autonom lange, wenn wir schon weg sind, dann durchs Universum reist und wer weiß, vielleicht hat der Hephaistos das ja gemacht, ne? Und Schmiedegott, das finde ich wirklich interessant. Der Schmied, also das ist sowieso in der Mythologie was sehr Interessantes, aber ich schweife ab. Gehen wir vielleicht ein bisschen auf die Geschichte ein, der KI zu Anfang. Also es gibt da auch das PDF, das du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Das ist verlinkt, da kann man jetzt vielleicht so ein bisschen auf der zweiten Seite mitschauen. Ja, also da gab es die erste Welle, die ging so 1950 oder was los, oder in den 50er Jahren.
In den 50ern, ja.
Sehr
ja.
optimistisch. Ne? Absolut, das war ja. schon nach, glaube ich, Turing, der leider schon Selbstmord begangen hat. Eine sehr tragische Geschichte und ein außergewöhnlicher Mensch, also unglaublich, Alan Turing. Aber bitte die Geschichte.
Ja, also der Begriff Artificial Intelligence kam tatsächlich aus den 50er Jahren, ist dort zum ersten Mal verwendet worden für eine wissenschaftliche Konferenz. Und das war damals der Gedanke schon da, dass man eine künstliche Intelligenz schafft. Und da war sehr viel Optimismus noch da. Also in den 50er, 60er Jahren, da war Da hat man das Perzeptron zum Beispiel erfunden, was heutzutage die Basistechnologie für neuronale Netze ist.
Erklär das mal, das Perzeptron.
Perzeptron, ne? Ein mathematisches Modell, das inspiriert ist durch Neuronen, also durch das Gehirn.
So wie Neuronen, so wie man glaubt, dass Neuronen funktionieren.
Auf eine sehr, sehr abstrahierte Art und Weise. Und es ist nicht mehr als inspiriert. Also das hat wahrscheinlich sehr, sehr wenig mit den tatsächlichen Neuronen in einem biologischen Organismus zu tun. Und da war wirklich so viel, viel Energie war da, viele gute Ideen hat es gegeben und wie gesagt, sehr viel Optimismus. Und man hat geglaubt, ja, man baut eine General Problem Solving Machine und hat sich schon am Ende einer Entwicklung gewähnt. Und dann,
die Turing-Maschine, das ist also eine universelle Maschine. Ne? Jede Turing-Maschine ist äquivalent zu jeder anderen Turing-Maschine. Und es ist eigentlich zum ersten Mal, dass man eine Maschine hatte, die nicht Special Purpose gebaut wird. Also irgendein Räderwerk, das genau das ausrechnet oder genau das misst und so weiter und verarbeitet, sondern eine Maschine, die im Prinzip alles tun kann. Ne?
Ja, man kann. Ja.
Das war also ein Riesenschritt. Ne?
Absolut, ja. Also auch ein theoretisches mathematisches Modell einer abstrakten Maschine, die aus einem Band besteht, in dem man Zellen hat, in dem man was schreiben kann oder lesen kann oder das Band hin und her fahren lassen kann. Und man kann zeigen, dass mit diese Turing-Maschine, obwohl sie so einfach ist, dass diese extrem mächtig ist.
Und jeder Computer, den wir heutzutage haben, ist im Prinzip auf eine Turing-Maschine reduzierbar. Außer Quantencomputing. Das ist natürlich eine andere Geschichte, ne?
Ja, und eine interessante Fragestellung wäre zum Beispiel, ob das menschliche Gehirn auch durch eine Turing-Maschine abbildbar wäre.
Das ist die große Frage. Ne? Also ja. Um das geht es auch in diesem Essay von Alan Turing, das eh auch verlinkt ist. Mhm. Kann eine Maschine denken? Und was ist Denken überhaupt? Und ist sie dann bewusst? Und
Ja, das wäre zum Beispiel eine interessante Fragestellung. Ist sowas wie Bewusstsein eine Grundvoraussetzung für höhere Intelligenz? Oder das Konzept des Ichs, ist das für Intelligenz notwendig? Eine Voraussetzung? Mhm. Aktuell wissen Sie es nicht?
Ist fraglich, ob wir es jeweils wissen. Also, das.
Absolut, ja. Weil wenn wir jetzt, selbst wenn wir in der Lage wären, jetzt so eine Maschine zu entwickeln, die tatsächlich jetzt hohes Maß an Intelligenz aufweist, die mit uns kommunizieren könnte, und wenn man sie fragen würde, ob die Maschine ein Ich hat, und die Maschine sagt ja, wissen wir, dass das stimmt?
Genau. Mein Punkt ist einfach, ich sitze jetzt dir gegenüber, ich weiß ja auch nicht, ob du bewusst bist. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht, daher ist das eigentlich eher eine müßige Frage. Ne? Und es geht eher um, ist das oder der oder diejenige dazu fähig zu denken, selbstständig und zu Kreativität und zu Spontanität und zu Intuition? Mhm. Ne? Da wird es dann schon immer spannender.
Absolut, ja. Also man sollte deswegen mit der Definition von Intelligenz, finde ich, denn sowas ähnliches wie ein Turing-Test eine sehr gute Idee, weil es zeigt, wie sich etwas verhält.
Und wir werden dann jetzt noch erklären später, was der Turing-Test ist, wie der abläuft und so.
Genau, aber wir waren noch in den 60er Jahren.
Wir waren in den 50er Jahren.
Ah, ja.
Wir kommen jetzt erst in die 60er Jahre, genau. Ja,
ja genau, und dann hat es dann einen interessanten Fall gegeben, nämlich das ein sehr, sehr leichtes Problem, das XOR-Problem, und man hat festgestellt, dass dieses sehr, sehr, sehr einfache Problem nicht lösbar war mit damaligen Mitteln.
Also exklusives Oder. Es ist dann wahr, wenn eines von beiden wahr ist, aber nicht, wenn beides wahr ist. Und auch nicht, wenn beides nicht wahr ist.
Ja.
Jetzt nur, wir müssen ein bisschen, also wir sprechen da natürlich zu leiden. Also du hättest natürlich Vorlesungen und so weiter und bist gewohnt, mit Leuten zu sprechen, die da, das tun wir hier nicht.
Ich habe mich eh schon zurückgehalten.
Also ich werde dann immer wieder versuchen zu übersetzen, sofern ich es verstehe.
Okay. Ja, dann versucht zu übersetzen, dass sich das Problem nicht durch eine lineare Hyperplane trennen lässt.
Also diese Klassifizierungsgeschichte bei maschinellen Lernen, da versucht man halt eigentlich immer das mit linearer Regression davon zurückzuführen, was man dann sehr einfach kategorisieren kann, ist blau, ist grün, ist Spam, ist nicht. Und in dem Fall ist es offenbar nicht so einfach möglich gewesen.
Genau, man versucht eine Gerade in dem Fall durchzulegen, wo auf der einen Seite die eine Klasse, auf der anderen Seite die andere Klasse wäre, so wie Spam, nicht Spam. Mhm. Und in vielen Fällen funktioniert das erstaunlich gut oder erschreckend gut. Und in dem Fall hat man ein Beispiel konstruieren können, das XOR-Problem. Und das
klingt so einfach und das geht nicht.
Ja.
Schräg, okay.
Und das war mit ein Auslöser für den ersten AI-Winter, wie man heutzutage sagt.
Also da war die erste Euphorie vorbei und man hat gemerkt, oh ey, so einfach ist doch nicht.
Ja, genau. Das heißt also effektiv, Forschungsgelder sind zurückgefahren worden und dadurch war der Fortschritt natürlich blockiert.
Also man hat versprochen, alles zu lösen und dann ist man auf eine sehr einfache Geschichte gestoßen, vermeintlich einfache Geschichte, die man nicht lösen konnte. Mhm. Ja, schön.
Ja.
Er hat was, ne?
Ja. Und jetzt sind wir schon in den 80er Jahren. Da hat es andere Durchbrüche gegeben, wie zum Beispiel den Backpropagation-Algorithmus.
Also die 70er waren dann Eiszeit, was künstliche Intelligenz anbelangt. Allerdings sind da halt Computer natürlich wie die Schwammerl aus dem Boden gewachsen. Ne?
Ja, also Fortschritt hat es gegeben, keine Frage.
Ja.
Ja, und in den 80er Jahren hat es dann neue Methoden gegeben und dann war wieder so eine Aufbruchsstimmung da, so eine neue Welle der Euphorie. Diesmal schaffen wir es.
In Japan auch sehr, sehr stark, ne?
Genau, ja. Also auch wieder viele Gelder sind geflossen, viel Forschung ist passiert, es hat auch viele neue Erkenntnisse gegeben, aber die Hoffnungen waren teilweise wieder enttäuscht und dann kam es zum zweiten künstliche Intelligenz-Winter, der AI-Winter. Also Gelder sind wieder zurückgefahren worden, die Forschung hat sich anderen Gebieten gewidmet. Im Bereich des maschinellen Lernens hat man auch andere Wege genommen. Das ist dann, wo Methoden wie zum Beispiel die Support-Vector-Maschine, die bis heute noch ein State-of-the-Art-Verfahren ist, sind aufgekommen. Und ja, es verging dann einige Zeit und dann müsste man sagen, so das Jahr 2006, so grob herum, war so wieder so ein magischer Moment, in dem gleichzeitig mehrere Dinge passiert sind. Und unter anderem, was passiert ist, ist, dass das Deep Learning aufgekommen ist.
Mhm. Welches Jahr war das jetzt?
2006.
Aha, okay.
Und das war natürlich ein Prozess, der schon viel, viel früher losgegangen ist.
Ja, zu meinen Studienzeiten gab es auf jeden Fall schon ein Institut, das sich sehr eingehend mit neuronalen Netzen beschäftigt, auf dem du wahrscheinlich auch sehr engagiert warst. Und die haben mir dann damals überlegt, ja, das wäre eigentlich interessant, aber ja.
Ja. Und da waren eine Reihe von Durchbrüchen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass die Algorithmik besser funktioniert. Und das Faszinierende dabei ist, dass es weniger neue, großartige, erfundene Algorithmen waren, die dazu geführt haben. Es war natürlich auch die Algorithmik, keine Frage. Aber speziell sind zwei Faktoren hier zu nennen. Einerseits, dass es mehr Daten gibt, mit denen Maschinen lernen können. Und das zweite war, dass die Rechenpower einfach jetzt da war.
Also Speicher und CPU-Leistung genau. War einfach da. Und Algorithmen, dass man das jetzt ein bisschen, also Algorithmen sind Verfahrensvorschriften, wo man ganz klar der Maschine sagt, mach das, dann machst das, wenn das passiert, dann das und so weiter. Und da gibt es dann ein XOR dazwischen oder ein OR oder ein AND und so weiter. Und bei Deep Learning oder bei diesen neuronalen Netzen, da passiert ja ein bisschen so Magie, ne? Unter Anführungszeichen.
Unter Anführungszeichen, ja. Also sie sind schon deterministisch im Sinne von, wenn man das Gleiche reinsteckt, kommt das Gleiche raus.
Sind sie das? Weil, also ich habe da eben jetzt mit TensorFlow rumgespielt ein bisschen die letzten Wochen und wenn man da jetzt das Netz lernen lässt, da kommen oft komplett andere Klassifizierungen raus.
Ja. Also, das liegt aber, weil es zufällige Komponenten gibt, die absichtlich zufällig sind.
Okay. Ah, okay.
Also da möchte ich jetzt nicht zu stark ins Detail gehen.
Ja, da quält man dann niemanden damit. Okay. Also das heißt, es ist deterministisch, es ist selber Input, gibt immer denselben Output, aber wie der Output zustande kommt, vor allem wenn das Netz dann wirklich deep ist, deep heißt also bei neuronalen Netzen hat man dann so eine Eingangsreihe von, also man modelliert quasi das Neuron, wenn ich das jetzt ein bisschen leidenhaft sagen darf, oder? Wo man dann eine Aktivierungsschwelle hat und wenn jetzt quasi die Messfühler über diese Schwelle gehen, dann schaltet das und dann geht's zum nächsten. Und früher war das halt so, da gab es nur so zwei Reihen. Da gab es den Eingang, wo die Daten reinkommen und dann am Ende schon die Antwort. Also in den 90ern war das wahrscheinlich so. Und dann hat man irgendwann gesagt, na, eigentlich kann man da ja noch weitere Reihen dazwischen schalten, um so dann eben Nichtlinearitäten in den Daten besser abzubilden. Also Dinge, die eben nicht durch eine gerade Linie zu trennen sind, sondern die eben irgendwie ausschaut. Ne? Die Welt schaut halt irgendwie aus. Ne? Die halt sind nicht an gerade Linien. Es gibt eigentlich überhaupt keine geraden Linien, außer wir ziehen sie. Ne?
Genau, aber die Idee des Deep Learning ist ja schon älter. Allerdings, man hat das damals nicht zu Wege gebracht, diese zu trainieren. Also, dass das Netzwerk wirklich was lernt.
Zu trainieren meinst du? Also, also man muss ja diese Netzwerke dann, also die baut man dann auf und das ist ja so ein bisschen empirisch alles, ne?
Ja.
Und dann probiert man mal, ne?
Ja, also das Trainieren heißt, man füttert der Maschine viele Daten. Und das klassische Trainieren, das ist das überwachte Lernen. Das heißt, man gibt einer Maschine einen Input und man gibt der Maschine den erwarteten Output. Also X und Y. Und X ist der Input und Y ist das, was ich mir erwarte als Output. Und man trainiert die Maschine, dass man der Maschine sehr, sehr viele Daten gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt Bilder von Katzen und Hunden und Y ist die Aussage Hund oder Katze. Und man gibt der Maschine viele, viele Bilder und mit der Zeit wird die Maschine immer besser darin zu unterscheiden zwischen Bildern von Katzen, von Bildern von Hunden.
Und der Punkt ist, dass sie aber generalisiert. Das genau. Will man erreichen. Ne?
Genau, man will generalisieren, weil auswendig lernen, das kann der Computer sowieso
exzellent. Also es geht nicht darum, dass er jetzt, da haben wir jetzt 100 Bilder von Katzen und Hunden und die geben ihm so lang, bis er kapiert hat, welche von den Bildern Hunde und welche Katzen zeigen, sondern ich gebe ihm ein Testset, ein Trainingset, das entkoppelt sein sollte von meinem Evaluierungsset. Und also ich trainiere und dann schaue ich, wie gut ist er, indem ich ihm eine ganz andere Sammlung an Hunden und Katzen gebe. Und wenn er die dann gut erkennt, dann weiß ich, dass mein Netz gut ist, weil es mit unerwarteten Daten ebenfalls gut umgeht. Ne? So.
Genau das ist der Wunsch, also dass es generalisiert. Und was sich gezeigt hat, dass diese Algorithmen erstaunlich gut generalisieren oder unerwartet gut generalisieren.
Das heißt, wie auch immer das dann intern passiert, weil das versteht ja auch keiner. Also wie dann diese, da werden Datenstrukturen aufgebaut, die monströs sind, die man, also das sind n-dimensionale Räume quasi, also 1000-dimensionale, 100.000-dimensionale Räume, die kann sich kein Mensch vorstellen, weil man stelle sich einen vierdimensionalen Würfel vor, für Spaß. Da ist schon Schluss. Manche können das, glaube ich, sogar, aber ich glaube, dann bei der fünften ist das endgültig vorbei, also jetzt geometrisch. Ja. Und das sind also riesige dimensionale Räume, in denen dann diese Daten von Hunden und Katzen, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, die werden in diesem Raum abgebildet. Das sind dann quasi Punkte in diesem Raum irgendwo. Mhm. Und dann kann man irgendwann wieder seine geraden Linien durchziehen, wenn man den gut genug verdrillt, diesen Raum. Ne?
Genau, ja.
So, also den biegt man sich quasi zurecht und da passiert dann halt irgendwas und ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, was wir da sprechen, aber wahrscheinlich habe ich mich jetzt auch schon zu viel damit beschäftigt. Also der Punkt ist einfach, man hat dann eine Maschine, die tatsächlich lernt. Sie versteht eigentlich, wie ein Hund aussieht und wie eine Katze aussieht, oder? Kann man das sagen?
Nein.
Nein, schaut.
Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sowas sagen möchte. Es gibt da sehr schöne Beispiele, die die Grenzen aufzeigen dessen. Und es war auch wieder Google, die das gezeigt haben. Wie gesagt, da gibt es eine Maschine, die nicht nur Hunde von Katzen unterscheiden kann, sondern sehr viele unterschiedliche Klassen unterscheiden kann. Also ich kann Pyramiden von Schulbussen unterscheiden beispielsweise. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, sie haben dann diese Maschine aufgemacht und sich angeschaut, wie sie aussieht und dann explizit Beispiele, Bilder konstruiert, wo die Maschine sich irrt. Und zwar, sie haben sein Originalbild genommen, wie zum Beispiel von einem Schulbus, und dann sich angesehen, welche Pixel muss sich wie weit verändern, um die Maschine dazu zu bringen, etwas anderes auszuspucken, außer Schulbus. Mhm. Und das Erschreckende dabei war, ist, dass diese Änderungen nur ganz minimal sein müssen.
Oh.
Also für den Menschen schaut das Bild komplett gleich aus, aber die Maschine lässt sich täuschen.
Und ist das nicht auch wieder nur eine Frage von Tiefe des Netzes und gut ausgewählten Trainingsdaten?
Das ist die eine Frage, die man sich stellen kann. Die andere Frage, die man sich stellen könnte, ist die Limitation des Menschen. Weil wir irren uns ja auch.
Ja.
Also wir sehen eine
Aber halt anders, ne?
Anders, ja. Mhm. Also wir haben Wolken und sehen ein Gesicht oder wir sehen Wolken und das schaut aus wie ein Hund. Oder optische Täuschungen. Das ist ja auch etwas, wo unser Gehirn einfach ein Artefakt produziert, ein Beispiel, wo unser Gehirn nicht funktioniert.
Mhm.
Allerdings sind die Artefakte beim Menschen noch bedeutend seltener, rarer als bei der Maschine.
Und ist das eine Grenze, die immer weiter getrieben werden wird in Zukunft? Also werden Maschinen dann immer ähnlicher uns werden in ihrem Vermögen, Dinge tatsächlich zu erkennen?
Also, okay, danke für den letzten Teilsatz. Ja, es ist davon auszugehen, dass die Maschinen tatsächlich immer besser werden. Die Frage, ob sie in der Lage sind, Konzepte besser zu repräsentieren intern, ist eine Frage der Zeit, vermutlich. Ohne den Teilsatz wäre das ganz andere Aussage, ob die Maschine menschenähnlich werden.
Ja, dann ist ja klar, das ist...
Und da wäre meine Antwort, ich hoffe es nicht.
Ja, das ist vor allem auch nicht so, das ist dann wieder nicht entscheidbar, das haben wir dann wieder bei Turing und so weiter. Da ist eine Frage, ist KI nur eine komplexe Simulation, die intelligent erscheint, weil man nach nicht in die Blackbox sehen kann, wie die Maschine ihre Variablen gesetzt hat und somit nur intelligent erscheint. Also das ist es eigentlich. Mhm. Ne?
Ja, aktuell ja.
Also kann man sagen, sie tut nur so.
Mhm. Ja, aber wenn es ausreichend gut funktioniert, dann muss man sagen, wenn es uns hilft, wenn die Maschine einen Job für uns macht, dann ist mir das recht.
Weil in den 80ern, 90ern, da war ja das große Thema Expertensysteme. Mhm. Ne? Da dachte man ja, da so kommt man irgendwie weiter, ne? Indem man einfach nur Regeln hat. Ja? Also ja. Man sagt, nein, nichts da mit irgendwie Hirn nachbauen, das haut alles nicht hin. Man hatte auch noch nicht wirklich die Rechenleistung und die Speicherkapazität. Nein, wir machen einfach da jetzt 40.000, 100.000, 200.000 Regeln und die rattern dann durch und dann erscheint uns die Antwort intelligent. Das ist ja eher nur so tun, als wenn jetzt eine Maschine tatsächlich lernt an einer Beispielmenge und es generalisiert, oder?
Ja, also da würde ich schon noch einen Unterschied machen, ja. Weil Machine Learning, also maschinelle Lernen, das kann man auch so definieren, dass man sagt, die Maschine programmiert sich selbst. Und das würde ich schon noch einen Schritt höher sehen oder hochwertiger sehen als ein Set von Regeln.
Auf jeden Fall, ne?
Nichtsdestotrotz, also wenn die Regeln...
Weil die Regeln macht sie sich ja selbst dann. Ne?
Das ist
ja,
genau.
Also ich muss ja keine Regeln geben. Sie macht sich die Regeln in diesem Wust an Datenstrukturen, die keiner versteht und auch gar niemand verstehen will.
Ja, doch, verstehen wollen.
Ja, wollen schon. Ne?
Ja. Aber da gibt es ein schönes Beispiel aus der Textverarbeitung, also Analyse von Texten. Und zwar, wenn man einen geschriebenen Text hat und man möchte zu den Wörtern sagen, welche Wortgruppe das ist. Also Hauptwort, Zeitwort und so weiter. Und in den alten Good Old Days hat man das mit Regeln gemacht. Da hat man so Linguisten angestellt und die haben dann Regeln produziert. Und man hat festgestellt, okay, mit 300 Regeln funktioniert es halbwegs gut. Wenn wir 1000 Regeln machen, funktioniert es etwas besser.
Hat aber irgendwie eine Grenze, das flacht dann irgendwann ab. Ne?
So ist es, ja. Weil irgendwann fangen die Regeln an, sich gegenseitig zu widersprechen. Weil der Mensch einfach diese 1000 Regeln nicht mehr im Kopf behalten kann. Und genau da ist diese Abflachung dann da. Also die Qualität der Klassifikation der Wortgruppen hat ein gewisses Limit erreicht. Und was man dann als nächsten Schritt gemacht hat, man hat dann die Regeln automatisch lernen lassen. Es war immer noch regelbasiert, allerdings die Maschine hat die Regeln gemacht auf Basis der Daten. Also da sind wir wieder beim X und Y, also da war dann der Job der Linguisten dann für einen gegebenen Satz, für jedes Wort zu sagen, welche Wortgruppe ist das jeweilige Wort. Mhm. Und die Maschine hat dann Regeln abgeleitet und hat dann mit weniger Regeln bessere Resultate geliefert.
Mhm.
Und wenn wir es nochmal einen Schritt nach vorne machen, dann haben wir klassische Machine Learning Ansätze, die das Ganze stochastisch lösen und die sind jetzt von der Qualität nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Für die Aufgabe, für englische Texte zu sagen, welche Wortgruppe ist jedes Wort innerhalb von einem grammatikalisch korrekten Satz.
Stochastisch, was bedeutet das in dem Zusammenhang?
das kann man sich so vorstellen, wie dass die Maschine mit Wahrscheinlichkeiten operiert und sich automatisch oder das Ziel ist, ein Optimum zu finden, um die Wahrscheinlichkeiten miteinander zu kombinieren. Also gegeben einem bestimmten Wort und gegeben einer Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wort eine bestimmte Wortgruppe ist und gegeben dem nächsten Wort und das nächste Wort hat eine gewisse Wortgruppe, dann hat man ein mathematisches Modell, das diese Wahrscheinlichkeiten miteinander kombiniert und es gibt einen Algorithmus, der auf Basis der Trainingsdaten ein Optimum berechnet.
Okay. Eine interessante Frage im Chat. Wenn die KI anhand von Fotos gelernt hat, zwischen Katzen und Hunden zu unterscheiden, was ist, wenn man ihr dann Cartoons von Hunden und Katzen zeigt? Kann sie auch dann unterscheiden? Also jetzt dann so gezeichnete Versionen plötzlich?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Hat man das mal probiert?
Das ist eigentlich ein alltägliches Problem. Und das Unangenehme dabei ist, wenn man jetzt wirklich nur mit Katzen- und Hundenbildern trainiert, dann wird man sehr häufig den Fall haben, dass ein beliebiger Output produziert wird. Dass für einen beliebigen Cartoon, sei es Katze, sei es Hund, entweder Katze oder Hund ausgespuckt wird.
Also eine Antwort kommt schon, aber die ist halt
genau
zufällig dann.
Okay. Ein juristischer Weg, damit umzugehen, ist, dass man so eine dritte Klasse einführt, die für beliebig anderes steht. In praktischen Anwendungen dann. Und dann würde die Maschine sagen, ja, okay, da weiß ich nicht, im besten Fall.
Die Maschine würde das sagen?
Ja.
Okay, ja. Also wir sind jetzt im Jahr 2006 angekommen, Deep Learning, und das war der Durchbruch. Dann gab es ja Schachweltmeister, die wir auch gaben, Jeopardy-Meister, die...
Ja, also da kann man auch diese, ich nenne es Marketing-Maßnahmen,
ja.
AlphaGo und so weiter. Aber sie zeigen sehr schön, wie der Fortschritt aussieht in dem Bereich. Also dass es einen gewaltigen Fortschritt gibt und dass, also man sieht das, wenn man sich die Forschung ansieht und wenn man sich zum Beispiel den Stand der Technik, sagen wir, im November letzten Jahres ansieht, wenn man sich eine Publikation von damals durchliest, dann ist das schon eine alte Publikation.
Wow, so schnell geht es jetzt im Moment.
Ja, es ist...
Okay, das heißt, wir sind jetzt genauso in diesem Punkt, wo es davon geht. Also Ray Kurzweil spricht ja dann von der Singularität.
Ja, okay.
Den können wir dann später noch zu sprechen kommen. Das ist, da habe ich dann ein bisschen gestutzt. Ne? Die Hyperintelligenz, die dann sich selbst optimiert. Deep Blue war ja dann so... einer dieser Durchbrüche von IBM, der dann den Schachweltmeister lahmgelegt hat. Und das hat man ja auch nicht für Möglichkeiten. Also da gab es ja viele, die haben gesagt, nie wird eine. Und Deep Blue hat einfach nur Schachpartien gelernt. Ne?
Ja.
Der hat mir einfach Millionen von Schachpartien einfach zum Lernen gegeben und dann saß sie vor Kasparov, was da, oder? Ich weiß es nicht mehr, ist ja wurscht. Und hat den putzt. Das ist schon faszinierend, oder?
Ja, schön zu
sehen. Nein, natürlich, wem sage ich das?
Ja. Es hilft wahrscheinlich, was der Mehrwert hier ist, vielleicht, dass wir das dann einordnen, wie komplex oder wie schwierig tatsächlich es ist, Schach zu spielen. Wenn wir uns anschauen, wie lange hat es gebraucht, bis wir Go, den besten menschlichen Go-Spieler, schlagen, das hat doch ein paar Jahre dazwischen gebraucht. Also könnte man das schon als Kriterium dafür
sehen. Also Go scheint komplexer zu sein als Schach, oder wie?
Ja.
Ich kenne Go leider nicht.
Also. Naja, dazu kommt, dass Schach halt populärer ist. Also Schach ist, also jetzt, wenn man es aus Marketing-Sichtweise betrachtet, ist Schach natürlich viel spannender.
Ist Go dasselbe wie Mahjong? Zurück? Nein, ist nicht. Okay. Weil darüber habe ich mir eine Sendung gemacht vor vielen Jahren. Nein, ist was anderes, genau.
Ja, aber das Interessante ist, dass das oft in dem Fall kein magischer Algorithmus ist, der dahinter steckt, sondern oft das Magische ist, wie Menschen Algorithmen miteinander verknüpfen und dann mit vielen Daten dann zu erstaunlichen Ergebnissen kommen.
Mhm.
Also das muss man noch sagen, also heutzutage ist hinter den Durchbrüchen, da steckt noch sehr viel Handarbeit dahinter und sehr viel Wissen von Ingenieuren und Forschern, um zu diesen Ergebnissen zu kommen.
Das ist ja, also die müssen ja das Netz richtig massieren, also in die richtige Richtung. Ne? Dann schaut man mal, da kommt es ja darauf an, wie lange lässt man es lernen, ne? Weil sonst hast du dann übergeneral, also oder Overfitting nennen wir das, also wo es dann quasi nur mehr diese Daten erkennt, die man ihm gegeben hat, aber nicht mehr generalisiert. Also Generalisierung noch einmal, man gibt eine relativ kleine Menge an Daten zum Lernen und hofft, dass dann beliebige Eingangsdaten derselben Art, also Hunde- und Katzenbilder, ebenfalls erkannt werden, ne? Und da muss man dann, da ist dann so dieses Fingerspitzengefühl plötzlich gefragt. Also die Informatik und so, das hat mir früher immer irgendwie gefallen. Physik, das ist also, kein Mensch weiß, was da passiert. Auf der Quantenebene irgendwelche abstrusen Dinge. Und in der Informatik ist aber so, es ist alles bis auf den letzten, es ist alles determiniert. Ja. Das hat mir irgendwie gefallen. Ja. Also man kann alles zurückverfolgen bis auf den Transistor oder auf den Transistor jetzt nicht mehr, aber naja, also auf den integrierten Transistor im und das hört sich aber irgendwie auf, ne?
Ja,
oder das verändert sich, oder die Informatik weicht sich irgendwie auf, oder es wird mehr so ein bisschen eine Gefühlssache.
Es ist temporär jetzt so, vielleicht sagen wir das einmal, weil was wir jetzt haben, ist ein Tool, das sehr gut funktioniert, aber uns ein bisschen noch das Wissen fehlt, warum es so gut funktioniert. Und das ist jetzt aktuelle Forschung, dass wir uns anschauen, warum funktioniert das so, wie es funktioniert, wieso funktioniert das gerade so gut und was sind die Kriterien, möglichst für ein gegebenes Problem genau zu wissen, welche Art von Lösung am besten funktioniert. Das ist das Ziel.
Also da gibt es jetzt verschiedene Parameter, an denen man schrauben kann, wie jetzt diese simulierten Neuronen schalten. Ob das jetzt, was für Funktionen das sind, was für nicht-lineare Funktionen das sind, nach denen sie dann quasi durchschalten, oder wie viele Schichten an diesen Neuronen man hintereinander gibt, oder...
Also kurz gesagt, wie die Architektur aussieht.
Ja, wie man die Daten vorverarbeitet, bevor man sie da dem Werkel reinschiebt und so weiter, ne?
Wobei gerade dieser Punkt der Datenvorverarbeitung, das ist etwas, was jetzt die Hoffnung war. Also das ist das traditionelle Machine Learning, vielleicht sage ich da kurz was dazu. Im traditionellen Machine Learning, also da sind wir jetzt vor 10 Jahren, war das große Geheimnis, dass man die Daten korrekt vorverarbeitet. Das heißt, dass der Mensch sich die Daten ansieht und die Daten in einer Art und Weise aufbereitet, dass die Maschine damit optimal umgehen kann. Weil die Maschine ist sehr, sehr heikel, wenn es um Daten geht. Es gibt Algorithmen, die haben gerne eine Matrix, eine hübsche Matrix, und die Zahlen dürfen in bestimmten Bereichen sein. Und dafür hat der Mensch Sorge zu tragen.
Snowflakes. Algorithmische Snowflakes sozusagen.
Ja. Und das war ein wichtiger Punkt in der Datenvorverarbeitung, Feature Engineering, wie man das nennt. Und jetzt war dann die Hoffnung mit diesen sehr mächtigen Netzwerken, dass man diese Vorverarbeitung, die sehr viel menschliche Arbeit von Spezialisten bedarf, dass man die ersetzen kann durch ein bisschen mehr Daten und die Maschine das dann automatisch lernt. Und das funktioniert in vielen Fällen, aber es gibt auch viele Fälle, so wie du gesagt hast, wo das noch eine wichtige Rolle spielt. Dass man die Daten, also die Katzen- und Hundevideos, dass man die richtig zuschneidet, dass die Katze halt brav oder der Hund brav in der Mitte ist, etc.
Und man möchte eben, dass das noch stärker generalisiert, dass der Hund dann nach links, nach rechts schauen kann, von hinten fotografiert, von wie er gerade über die drüber springt, egal wie. Ja. Also die Maschine soll einen Hund erkennen, und auch wenn er jetzt der Pluto ist von Walt Disney, den soll sie auch erkennen.
Ja, und die Hoffnung ist, dass irgendwann einmal die Maschine ein Konzept von Hund hat.
Ja.
Und selbst wenn es dann ein sehr, sehr stark verfremdetes Bild ist, dann immer noch erkennen kann, ja, das war ein Hund.
Das heißt, da geht es dann schon in die Richtung, dass sie dass sie versteht, wie ein Hund aussieht, oder ne?
Genau, ja. Ja. Und was ist jetzt. Und
wie will man das erreichen?
Also, was jetzt zum Beispiel gemacht worden ist, ich habe erzählt von den Bildern, die man manipuliert hat, dass sie ein bisschen anders aussehen. Und jetzt hat es die clevere Idee gegeben, dass man das auch gleich ausnutzen kann, um diese Maschine intelligenter zu machen. Und zwar, dass man Maschinen baut, die sich selbst korrigieren. Das heißt, das sind vereinfacht aus Grund zwei Komponenten. Die eine Maschine, die produziert Bilder, und die andere Maschine, die sagt, ja, das Bild ist jetzt von einer Maschine generiert oder ist ein echtes Bild.
Mhm.
Und man kann beide Maschinen gleichzeitig lernen. Das heißt, die eine Maschine, die Bilder produziert, die wird immer besser darin, Bilder zu produzieren. Und die andere Maschine, die Bilder beurteilt, ob sie von einer Maschine stammen oder echte Bilder sind, wird immer besser darin zu unterscheiden, ob es ein echtes oder künstliches Bild ist. Und die beiden lernen quasi in Tandem.
Wow, okay.
Und die Maschine, die Bilder generiert, produziert dann oft Bilder, die erschreckend echt aussehen.
Das wird einmal für Computergames interessant, oder?
Ja, genau.
Oder ist es schon?
Möglicherweise ist es das schon, ja. Mhm. Aber es gibt da immer noch Fälle, wo, also es gibt so Bilder von Hunden, die dann produziert worden sind. Und, aber dann gibt es immer noch Probleme damit. Also es kann halt sein, dass ein Bein halt etwas anders angebracht ist, als die Biologie das vorsieht.
Okay. Aber das sind fotorealistische Bilder.
Absolut fotorealistische Bilder.
Wow! Ist ja arg. Und das heißt, okay, die Sprachsynthese ist ja dann auch irgendwie was ähnliches Problem. Ne? Es ist dann halt audiorealistisch.
Genau, ja. Oder anderes Beispiel sind Bilder, die dann im Stil eines klassischen Meisters gemacht worden sind, also Aquarelle oder Öl mal rein, wo man dann ein normales Bild reinstopft in die Maschine und rauskommt ein Van Gogh.
Ja, da habe ich letztens einen Artikel gelesen, ja, Beispiele gesehen, erschreckend. Die schauen wirklich gut aus.
Oder um die Galerie der erschreckenden Sachen zu erweitern, ist zum Beispiel, wo man ein Gesicht von einer Person in einem Video durch ein Gesicht von einer anderen Person ersetzt.
Und all diese Dinge, ja, die führen ja dazu, nicht nur, dass Computer besser telefonieren können, besser Auto fahren können. Ich meine, das ist ja ein Riesengebiet, ne? Mhm. Auch gesellschaftlich jetzt, ne? Da gibt es viele, die da ist Täter und Mordio los, wenn wir über selbstfahrende Autos sprechen. So, bleibst du nicht, wir sind aber Kollegen von mir, also die zucken aus, wenn man das nur erwähnt. Aber das geht so weit, dass Grafiker eigentlich, ich meine, irgendwann habe ich dann ein Programm, da sage ich, okay, ich brauche da jetzt einen Hund, der irgendwie über einen Turm springt und einen Apfel im Mund hat und von Wilhelm Tell mit Pfeilen beschossen wird.
Ja, aber da sind wir noch weit davon entfernt.
Also naja. Okay, aber es geht in die Richtung, ne? Also im Prinzip der elektronische Illustrator.
Ja, für einfache Aufgaben geht schon. Also eine Definition, die man heutzutage treffen kann oder getroffen worden ist, dass man sagen kann, die heutige AI ist so weit, dass sie Tätigkeiten automatisieren kann, wo ein Mensch eine Sekunde braucht. Und die Frage ist, ob der
Mensch... Wie lange braucht die Maschine dafür?
Typischerweise dann weniger.
Aha, okay.
Aber das konzeptionelle Denken, wo der Mensch eine Sekunde braucht, so grob. Das darf die Komplexität von der Aufgabe sein. Wenn ein Mensch jetzt länger nachdenken müsste, dann müsste man sagen, das ist nach dem aktuellen Stand der Technik nicht umsetzbar.
Das Wurzel von Pi ist da jetzt einmal ausgenommen, ne? Also logischerweise.
Ja. Ja.
Also es geht nicht um solche Probleme. Ne?
So. Ja, es geht auch nicht um Probleme, das Internet zu durchsuchen, also da ist die Maschine etwas besser als wir.
Ja. Sondern da geht es jetzt also wirklich um Dinge, wo wir, also halt eine Sekunde quasi, ich sag da, ich stelle Ihnen eine Frage und du musst jetzt eine Sekunde nachdenken, um die Antwort zu haben. Mhm. Das kann dann eine Maschine nur noch schneller.
Ja, zumeist.
Zumeist.
Ein Problem, was die Maschine noch hat, sie hat kein Weltwissen. Das heißt, also das war eigentlich damals die Idee mit diesen Expertensystemen, sodass man versucht, das Weltwissen zu formalisieren und verwendbar und brauchbar zu machen. Das hat die Maschine heutzutage noch nicht. Also sie kann nur isolierte Aufgaben erfüllen.
Aber Kurzweil spricht er davon, dass man dann eine Maschine baut, dass man wirklich das Gehirn nachbaut. Er redet davon irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Neuronen es dazu braucht. Und ich glaube, wir kommen bald jetzt in den Bereich, wo wir Supercomputer haben, die, ich weiß nicht, sind es jetzt Teraflops oder Exaflops, glaube ich eher. Ich habe mir die Zahlen nicht mehr. Irgendeine gigantische Anzahl an Rechenoperationen pro Sekunde. Wenn wir die dann haben und ich weiß nicht, wie viel Terabyte an Speicher in einem unglaublich schnellen Zugriff, dann sagt er, kann man ein Gehirn simulieren und dieses Gehirn kann dann hergehen und alle Bücher lesen, die es gibt und dann alle Fragen beantworten. Ist das realistisch?
Naja, wenn man schaffen würde, ein menschliches Gehirn zu simulieren, dann hätte die Simulation die gleichen Limitationen wie ein normaler Mensch. Von daher, lesen ja, möglicherweise, wenn man das Gehirn schneller simulieren könnte, aber ich vermute mal, das wird auch gleich schnell wieder vergessen.
Vergessen jetzt in dem Sinn, weil dann dieses interne Modell sich wieder auflöst, wenn es zu viel Informationen gibt. Ähnlich wie das Expertensystem, wo in dem sich dann einfach die Regeln zu widersprechen beginnen, oder?
Nein, ich vermute mal, wenn man wirklich schafft, ein menschliches Gehirn nachzustellen, dann wird das die gleichen Eigenschaften haben wie das menschliche Gehirn auch. Und wir haben...
Warum? Also, es besteht ja nicht aus Neuronen und aus biologischer Masse, es besteht ja aus was anderem. Es ist, ja gut, okay, vielleicht.
Wobei das ja eine Richtung der Forschung ist, dass man versucht, das menschliche Gehirn so gut wie möglich zu verstehen, wie es funktioniert, die Biologie dahinter zu verstehen, zu abstrahieren und entsprechend eine Maschine zu bauen, die, genau wie du gesagt hast, eben das menschliche Gehirn simulieren kann.
Da gibt es ja das Human Brain Project von der EU. Eines ist, glaube ich, einer der größten EU-Projekte. Also wir haben ja auch einmal an Proposals zusammengearbeitet, aber die waren in Größenordnung kleiner. Ja. Wo man genau das will. Ne?
Ja.
Also man möchte wirklich bottom-up, das heißt angefangen von den einzelnen Neuronen und wie die miteinander agieren, die dann einmal simulieren. Da muss man das erst einmal verstehen. Und das ist, glaube ich, auf 20 Jahre oder was angelegt. Ist ja ähnlich wie das Human Genome Project, nur halt mit dem Hirn sozusagen. Und da möchte man dann wirklich ein Hirn simulieren.
Aber wie gesagt, also dann hat man menschliches Hirn im Reagenzglas und wenn man Pech hat, dann kann das nur gleich, unter Anführungszeichen nur, gleich viel wie ein normales menschliches Gehirn. Entsprechend mit den ganzen...
Naja, wenn man es simuliert, ich verstehe dich schon, wenn man es natürlich komplett simuliert, dann vergisst es auch wieder.
Ja, und vielleicht ist für das Funktionieren des menschlichen Hirns Vergessens eine notwendige Grundvoraussetzung.
Ja, ich glaube schon, weil ansonsten ist man, also österreichisches Wort jetzt, Entschuldigung, zerspragelt man sehr zwischen 100.000 Dingen. Ne?
Oder möglicherweise ist Schlafen auch dann notwendig für dieses künstliche Gehirn.
Träumen.
Oder träumen, ja.
Hell, werde ich träumen? Ja, Hell. Wunderbarer Film. 2001, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, und das ist eine Richtung der Forschung. Eine andere Richtung der Forschung ist, zu überlegen, wie kann man Algorithmik allgemein intelligenter machen. Also jetzt wirklich zu die Idee zu abstrahieren, das Lernen einfach dahinter. Das heißt, wirklich die Abstraktion, was macht eine Katze, was macht ein Hund aus, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen. Und das heißt nicht notwendigerweise, dass man dann bei einer Intelligenz landet, die menschenähnlich ist. Das wäre sogar meine Hoffnung, dass wir dann eine Intelligenz landen, die quantifizierbar einer menschlichen Intelligenz möglicherweise entspricht, aber anders ist. Und ich glaube, das wäre noch spannender, weil wir dann über uns sehr viel lernen könnten.
Mhm.
Und die Frage ist, wie würde so eine Intelligenz ausschauen? Eine künstliche Intelligenz, die unabhängig ist von einer menschlichen Wahrnehmung der Welt und unserer Art zu ticken, Gefühlen und so weiter.
Vielleicht wäre sie eher wie ein Autist.
Möglicherweise, ja.
Ich meine, Autisten haben ja auch Inselbegabungen und so weiter, ne?
Ja.
Oder, Turing war ja auch im Autismus-Spektrum irgendwo angeordnet.
Und vor allem das Spannende wäre, dass wir vielleicht eine Maschine bauen, die wirklich rationell und logisch ist. Weil der Mensch glaubt ja nur, oder zumeist glaubt der Mensch, dass er logisch ist. Und logische Schlüsse zieht. Aber es könnte auch sein, dass viel von dem, was wir glauben, das logisch ist, uns nur logisch erscheint. Und wenn wir jetzt eine Maschine hätten, die wirklich strikt logisch denkt, denkt man an einen Data oder einen Vulkanier.
Ja, weil das wäre jetzt Spock eingefallen.
Ja. Das wäre schon sehr hübsch, wenn wir so einen Widerpart hätten.
Der uns dann auch irgendwo auf die Finger klopft.
Und uns.
Du. Wobei, da wird es dann schon gefährlich, ne?
Ja.
Im Ankündigungstext habe ich auch die Frage gestellt, ne? Werden in den nächsten 10 Jahren 30% der Jobs an Maschinen gehen? Ich meine, klingt für mich realistisch.
Ja, also da muss man auch wieder das Positive sehen, letztendlich. Ist das
sind eh nur öde Jobs.
Ja. Okay.
Aber ja. Es ist gesellschaftlich ein Riesenproblem, natürlich, ne?
Absolut, ja.
Also, Das hältst du für realistisch, dass wirklich 30% ist jetzt eine Hausnummer irgendwo, ne? Es können 25 sein, es können 40 sein.
Ja.
Dass die von einer KI übernommen werden, wenn sie dann irgendwann so weit ist, dass sie halt irgendwas machen kann, wo wir 10 Sekunden nachdenken oder so.
Ja, ja, es ist ja heute schon so, dass die Maschinen, die Algorithmen uns helfen, effizienter zu arbeiten. Ansonsten könnten wir unseren Büroalltag heutzutage kaum mehr schaffen, wenn wir nicht Systeme hätten, die jetzt beispielsweise Spam für uns rausfiltern würden.
Das ist Machine Learning, ne?
Ja, also ja. Wenn wir jedes Spam jetzt einzeln anschauen müssten.
Oh Gott, ich kann mich noch erinnern, frühe 2000er, da hat es eine Phase gegeben, ich bin eigentlich jeden Abend nur da gesessen und habe mal eine halbe Stunde Spam-Mails entfernt. Ja, ist schon schön jetzt. Also auf Gmail, ich kriege überhaupt kein Spam mehr. Mhm. Manchmal macht er Fehlklassifizierungen und ich kann ihm 100-mal sagen, nein, eine Forumsanmeldung ist kein Spam, aber er kapiert es nicht. Hm. Ray Kurzweil, was ist los mit dir? Das heißt, welche Jobs sind das deiner Meinung nach, die als erstes
so wie du gesagt hast, repetitive Jobs, Jobs, wo man immer das Gleiche macht, wo man nicht viel nachdenken muss als Mensch jetzt, das sind, sag ich mal, hoffentlich die ersten Jobs, die ersetzt werden können.
Nenn Beispiele jetzt. Ohne, dass wir jetzt die Leute, die diese Jobs ausführen, jetzt beleidigen wollen. Also, mhm. Aber ist ja klar. Aber ist ja wurscht. Beinhard, welche Jobs sind das als erstes?
Beispielsweise ein Job, wo jemand vor Monitoren sitzt und schaut, ob Personen auf den Monitoren auf Überwachungskameras auftauchen. Beispielsweise. Mhm. Wenn viele Monitore sind, dann könnte man das ersetzen durch einen Algorithmus, der Personen nicht erkennt, aber weiß, dass eine Person jetzt da ist und jetzt ein Alarm schlägt und dann würde eine Person, die sehr viele Tätigkeiten macht, sich dann speziell darum kümmern können. Und das ist ja heutzutage schon in vielen Bereichen üblich, dass viele Arbeitsplätze eingespart werden können, weil Prozesse automatisiert werden können, dass automatisiert Zustände erkannt werden können und dass der Mensch nur mehr dann eingreifen muss, wenn etwas fehlschlägt. Bei einem Produktionsprozess beispielsweise, der hochautomatisiert ist, da braucht man nur mehr einen Operator, der nur dazu da ist, einzugreifen, wenn irgendwo was passiert. Und irgendwo was passiert, wird maschinell festgestellt. Weil die Maschine hat gelernt, wie sich der Produktionsprozess verhält, erkennt, dass der Produktionsprozess eine Variation hat, einen Ausreißer gibt und dem Menschen Bescheid gibt, du, mir ist aufgefallen, die eine Maschine, die hat eine höhere Vibration als üblich, geh mal nochmal nachschauen.
Job für einen und was wird aus dem Rest, ne? Schreibt da jemand. Ne, dass er eine Fabrik hat, wo 300 Leute zugegebenermaßen sehr repetitive und, also ich möchte es nicht machen, ja, aber es hat auch Leute gegeben, die haben das jetzt gern gemacht.
Absolut,
halt
so. Ja.
Und haben das gut gemacht. Und ja, jetzt machen sie es nicht mehr, weil da ist jetzt nur mehr einer, der Operator, der dann seine Roboter herumschickt. Ne? Der muss ja nicht einmal mehr selber hingehen. Ne? Der kann ja sagen, aha, da meldet irgendein Sensor Vibration, die wiederum durch AI erkennt wird, aha, das ist keine gute Vibration, das ist eine gute Vibration. Mhm. Schickt man den Roboter hin, der soll mal nachmessen. Und wenn, dann soll er vielleicht das Ding ein bisschen neu einstellen. Ne?
Ja. Aber ein
vielleicht schon schräg, ne?
Ja, vielleicht gibt es auch einmal, fällt auch der Job weg von jemandem, der diese Maschinen programmiert. Sprich, die Leute, die...
Dein Job.
Ja, genau. Ja. Und abhängig vom Wirtschaftssystem jetzt, hätte ich dann Zeit, mich um wichtige Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel auf einer karibischen Insel den Strand zu begutachten.
Oder Röhrenvorverstärker.
Genau, mich um sowas zu kümmern.
Ja, aber das Problem, so wie unser Gesellschaftssystem funktioniert, ist ja das, dass dann halt derjenige, dem die Maschine gehört, den Gewinn einstreift, keine Steuern zahlt und der Rest kann sich brausen gehen eigentlich. Ne? Mhm. Wobei das ja irgendwo dann sich selbst auffrisst. Also ich glaube, wir haben noch gar keine Vorstellung, vor was für Umwälzungen wir da stehen.
Mhm. Aber gerade wenn wir gerade Produktion sagen, weil das ja viele Jobs waren, die durch Automatisierung schon in den 80er Jahren weggefallen sind. Und da haben wir es ja schon erlebt. Oder denken wir zurück an die Massenproduktion 30er Jahre oder Agrarrevolution noch früher. also wir haben immer wieder Phasen gehabt, wo massiv Jobs weggefallen sind und die Personen, die den Job ausgeführt haben, natürlich, die haben das Problem gehabt, aber als Gesellschaft haben wir da immer Antworten gefunden bisher.
Aber ist das jetzt nicht in einem viel größeren Ausmaß? Zum Beispiel Taxifahrer. Ne? Mhm. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren noch viele Taxifahrer geben wird. Oder?
Gute Frage.
Weil es wird irgendwann einmal, ich meine, der Tesla fährt eh schon von jetzt schon selber. Google hat das ein wunderbares Auto, das war von VW Design, das ist ein Wahnsinn, echt. Das ja auch selbst fährt und das machen ja jetzt alle schon. Also das ist quasi inzwischen ein Feature von den High-Level-Cars. Also BMW hat da irgendwie angefangen mit selber einparken in der X-Klasse und jetzt gehen wir in die Richtung, dass diese Dinger selber fahren können. Es gibt rechtliche Probleme, die gelöst werden können, aber irgendwann wird es dann eine große Firma geben, die kauft 20.000 E-Taxis, die selbst fahren. Ich meine, die Fahrt kostet nur mehr die Hälfte. Wer wird denn jetzt noch mit einem Taxifahrer fahren? Hm. Also wer sich da jetzt über Uber aufregt, na wartet's nur, da kommt dann der Uber.
Aber dafür haben wir die Jobs von den Leuten, die die ganzen Karten, das Kartenmaterial erstellen, damit das Taxi weiß, wo es ist, welche Straßen es ist und wo welche Hausnummer ist.
Aber es sind viel weniger Jobs, ne?
Potenziellerweise ja.
Also du hast dann, und das ist irgendwo so das Problem, es werden wenige hochwertige Jobs geschaffen, die viele repetitive oder, ich würde jetzt nicht werten, wirklich, das ist ein bisschen ungut, finde ich. Aber die halt Jobs, Massenjobs, sagen wir halt so, wie ganz viele Taxifahrer, aber ganz wenig Kartografen, ne?
Ja. Yes.
Aber das geht sich doch irgendwo nicht aus, ne?
Das müssen die Volkswirte dann durchrechnen.
Ja, viel Spaß wünsche ich den Volkswirten.
Aber du hast recht, also wir sollten als Gesellschaft jetzt diese Gedanken heute schon machen, weil wir werden früher oder später damit konfrontiert werden.
Ja, ich meine, jetzt regen Sie mal alle auf über das bedingungslose Grundeinkommen. Bitte, was gibt es denn für eine Alternative dazu, frage ich mich ehrlich gesagt.
Wobei die viele Kritik an dem Modell ja Kritik weniger an grundsätzlichen Gedanken sind, sondern an der Ausführung oder dem Vorschlag, wie das heutzutage gebracht wird in sehr vielen Diskussionen. Nämlich, dass das nur ein Vehikel wird, um Sozialleistungen zu kürzen beispielsweise.
Ja, oder halt umzulegen oder und dann gibt es auch sehr oft die Befürchtung, dass man dann halt völlig in die Abhängigkeit des Staates, das stimmt aber. Wenn es keine Jobs mehr gibt und ich darauf angewiesen bin, dass ich ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalte, dann kann ich nur hoffen, dass ich das Grundeinkommen bedingungslos auch weiterhalte, weil wenn dann irgendeine KI entscheidet, eigentlich, ne? Eieiei. Da sind wir jetzt eigentlich am Anfang dieser Entwicklung, ne? Mhm.
Wobei wir nicht wissen, ob die Entwicklung wirklich so stattfinden wird. Weil wenn wir gerade über das autonome Fahren sprechen, dann sind da noch sehr viele Fragezeichen dabei, weil gerade das Fahren ist ja ein sehr emotionales Thema und viele Leute fahren gern Auto.
Ja, aber das war vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, vor 20 Jahren war es noch fast denkunmöglich. Obwohl, stimmt gar nicht, es gab damals schon die ersten Mercedes, die da irgendwie auf der Autobahn gefahren sind, kann ich mich erinnern.
In den 60er Jahren hat es die elektronische Deichsel gegeben, eben auch von Mercedes, aha, wo LKWs damals schon als Zug über die Autobahn gefahren sind. Mhm, zumindest technisch war es möglich.
Mhm. Aber inzwischen können ja Autos völlig autonom durch die Gegend fahren. Ne? Und das ist, oder?
In gewissen Situationen ja.
Aber wir sind nicht weit davon entfernt, dass ich dem Auto sage, hey, park die bitte, such da einen Parkplatz, oder? Und wenn ich dann rauskomme aus dem Restaurant, sage ich, hallo, kommst? Und dann fährt er wieder her.
Was noch großenteils ungeklärt ist, weil das ja immer noch eine Blackbox ist. Und wenn was schief geht, ist die Frage, woran hat es gelegen? Und das muss man dann noch vielleicht ganz zurückschließen dann auf den Entwickler von der Maschine, die Maschine entwickelt hat. Vielleicht war das die Schuld von demjenigen, dass sich das Auto da Fehlverhalten hat.
Ja, die Schuldfrage, das ist das juristische Problem, ist gerade im Autoverkehr natürlich ein Riesenproblem. Ne?
Also und ich vermute mal, dass hier der technische Fortschritt einfach schneller sein wird, als dass wir juristisch hier Klarheit haben.
Weil die berühmte Frage, Auto, da gibt es eine Menschenmasse, und das muss ich jetzt entscheiden, fahre ich jetzt über das Kind oder fahre ich über drei Erwachsene oder so auf die Art. Ja. Das sind Entscheidungen, na, brauchst du Mahlzeit, ne?
Klassiker, ja. Wobei ich sagen würde, wenn ich das den Algorithmus entwickeln würde, würde ich sagen, ich mache es zufällig. weil wie gesagt, am Ende kann es sein, dass diejenige Person, die die Maschine mitentwickelt hat, in irgendeiner Art und Weise dann dafür gerade stehen muss, wie sich dann das autonome Auto verhalten hat.
Das ist aber ein interessanter Gedanke. Wenn du es zufällig machst, dann hat niemand die Entscheidung getroffen. Ne? Gott, Zufall.
Mhm. Ja, so wie in der Natur eben auch. Das.
Nicht blöd. Ja. Ja, also Skype-Leitung ist offen. Wenn jemand anrufen möchte und da selbst eine Frage stellen möchte, auf die ich niemals kommen würde, und es gibt da sicher ganz viele, ich schaue immer wieder da, ob im Chat Fragen kommen. Vielleicht kann man sich da irgendwie darauf einigen, dass man die Fragen irgendwie gelb schreibt oder so, dann tue ich mir leichter. Das wollte ich schon lange mal irgendwie anregen im Chat. Und vielleicht nur die Fragen groß und den Rest eher klein, so irgendwie. Ansonsten, also wenn man jetzt auf die Startseite geht, da ist sogar ein Skype-Icon, habe ich einbaut, damit man es leichter findet. Da braucht man nur draufklicken oder man ruft einfach den User Crop FM an. Mein Client ist online, also und wir freuen uns, wenn, also auf spannende Fragen natürlich vor allem. Da gibt es also verschiedenste Szenarien. Ich brauche jetzt nicht von Terminator anfangen und so, klar. Also es gibt also extrem dystopische Zukunftsvisionen. Matrix zum Beispiel ist wahrscheinlich die dystopischste, faszinierende Film, zumindest der erste Teil. Dann gibt es offenbar sehr intelligente Menschen wie Elon Musk und der kürzlich verstorbene Stephen Hawking, die nicht müde werden und wurden, davor zu warnen. Also Stephen Hawking wirklich mehrfach vehement, gerade am Ende seines Lebens. Interessanterweise konnte er nur warnen, weil ihm eine AI die Stimme gab dazu. Also das ist also irgendwie eine interessante, vielleicht übertrieben gesagt, ne? Aber er hat ja extrem profitiert, auch von KI. Sind diese Warnungen berechtigt?
Ich würde mal sagen, absolut ja. In dem Sinne, dass wir uns überlegen müssen, was wir machen wollen. Weil es ist immer wenn Technologie entwickelt wird, muss man sich darüber Gedanken machen, wie kann die Technologie missbraucht werden, welche Konsequenzen hat das gesellschaftlich. Und wir als Gesellschaft müssen uns die Frage stellen, wollen wir das haben? Nur weil was technisch möglich ist, heißt das nicht, dass wir es einsetzen müssen. Was wir schon müssen, ist, wir müssen uns Gedanken machen und die Technologie auch erforschen. Weil nur dann, wenn wir sie erforscht haben, wissen wir über die Möglichkeiten, die Grenzen. Aber wir als Gesellschaft müssen uns genau diese Fragestellung gefallen lassen. Was passiert mit unseren Jobs? Was passiert mit dem Auto, das autonom jetzt über eine Entscheidung trifft, die ethisch vielleicht ein Mensch anders treffen würde? Mhm. Und da müssen wir uns ganz, ganz klar sein. Und da muss irgendwann ein Punkt erreicht sein, wo wir eine Entscheidung treffen können oder sollten, wie eine KI auszusehen hat, die jetzt mit Menschen interagiert.
Eine Frage an den Gast, wer setzt die Limits?
Interessante Frage, weil wir als Menschheit sind ja, anders formuliert, wir als Menschheit sind ja gewohnt, dass wir die Entscheidungen treffen. Wir treffen Entscheidungen über unseren Planeten, wir treffen die Entscheidung über die Tiere, die mit uns koexistieren, Pflanzen etc. Wir entscheiden, dass wir jetzt einen Wald roden. Und die Frage ist, also das ist eine moralische Frage letztendlich.
Ah, sieh nur an, da ruft wer an. Hallöchen, du bist live on air. Ah, Moment, falsche Leitung. So, jetzt hören wir dich. Hallo?
Hallo, Tarek?
Ja.
Ja, hallo zusammen. Hi. Hier ist WDB aus dem Chat. Ich habe euch gerade leise gestellt, deswegen könnte sein, dass meine Frage schon beantwortet ist. Die Frage, die ich hätte, ist, glaubt der Gast, dass die Menschheit so weit ist? Oder anders gefragt, wer ist die Menschheit eigentlich, die entscheidet oder entscheiden kann, dass wir die neue Technik und die neuen Entwicklungen so nutzen können, wie sie denn richtig ist und eben nicht das falsch benutzen?
Mhm. Ja, so ein bisschen ist es schon in die Richtung gegangen, die ich vorhin formuliert habe, ist, dass die Menschheit sich ja heutzutage schon anmaßt, Entscheidungen zu treffen. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben die dominierende Spezies auf dem Planeten sind. Und moralisch gesehen könnte man sich natürlich...
Vielleicht sind es auch irgendwelche Bakterien und wir glauben das nur, aber ja.
Nein. Absolut, ja. Ja. Und das könnte man ja auch hinterfragen. Wie ist es mit der Daseinsberechtigung von einer Intelligenz, die vielleicht wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, rein logisch operiert, sollte man nicht der mehr vertrauen?
Spock for President. Noch zu wenig drüber.
Bitte? Sorry.
Ja, vielleicht weiß man einfach noch zu wenig drüber. Also, wenn man so sich die Geschichte anschaut und alles, was bisher so entwickelt wurde, habe ich jetzt persönlich nicht den Eindruck, dass die Menschheit als solche, wenn man sie mal generell sieht, da sehr, ja, sehr wachsam ist und sehr weit in die Zukunft schaut. Also man hat ja oft genug erlebt, dass Dinge, die erfunden und entwickelt worden sind, dann tatsächlich doch für böse Dinge benutzt wurden.
Oh ja, das haben wir leider geschichtlich oft genug gesehen, dass wir Technologie einfach anwenden und dann draufkommen. Oh.
Es gibt überhaupt keine Technologie, die nicht auch dafür eingesetzt wurde, andere zu massakrieren oder ganz wenige nur. Also,
ja. Deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch und frage mich einfach, ob das oder ob es in der Forschung überhaupt es wird schon ein großes Thema sein, das denke ich schon, aber ob man auch sagt, naja, vielleicht ist die Menschheit im Moment noch nicht an einem Punkt, dass man das weiter verfolgen sollte. Vielleicht ist man da erst in einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten soweit.
Als Menschheit jetzt gesprochen?
Ja, genau. Also ist die Menschheit als solche, wenn man sie jetzt generell sieht, im Moment in der Lage, das zu nutzen?
Wer würde das bestimmen? Sagen wir mal, wir kommen jetzt zum Schluss, ne, eigentlich keine gute Idee. Also Hawking zum Beispiel war, glaube ich, eindeutig diese Auffassung oder weiß nicht. Aber wer soll das durchsetzen?
Ja, gute Frage. Das würde ich gerne so weitergeben, die Frage, ob das in der Forschung, in der Entwicklung, ob es da irgendwelche ethischen Standards gibt. Wer entscheidet das? Also wer setzt das durch im Endeffekt?
Kann man Ethik programmieren, fragt auch jemand mit gefolgt von vielen Fragezeichen und Rufzeichen.
Das ist jetzt auch wirklich Forschung, die stattfindet, dass man in die Richtung geht, dass man, wie kann man eine explainable AI machen, wie kann man das nachvollziehbar machen und wie kann man dafür sorgen, dass Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise fallen, um ungewünschte Nebeneffekte zu vermeiden. Das ist aktuelle Forschung, ja.
Oder andere, die ist interdisziplinär, oder? Diese Forschung.
Die ist absolut interdisziplinär.
Was für Disziplinen sind da beteiligt?
Also natürlicherweise ist Machine Learning, also Computerwissenschaften sind daran beteiligt, aber was natürlich auch wichtig ist, ist Ethik, Moral, also Philosophie ist absolut notwendig, Soziologie ist notwendig in dem Zusammenspiel. Und ich habe jetzt gerade denken müssen an was wir bei uns zum Beispiel gestern diskutiert haben, ist über Bias in Machine Learning, nämlich
also Voreingenommenheit.
Voreingenommenheit, ja. Weil es gibt so Algorithmen, die auf eine bestimmte Art und Weise Ähnlichkeiten zwischen Wörtern berechnen und eben auch datengetrieben. Und was dann rauskommt, ist, dass dann Männer dann eher der Arzt sind und Frauen eher die Krankenschwester ist und nicht die Ärztin. Also dass hier auch ein Bias da ist oder dass der Mann ist der Techniker, der Ingenieur und die Frau sorgt für den Haushalt.
Okay.
Caretaker.
Oh Mann, okay.
Das kommt von einem Algorithmus, der rein mathematisch funktioniert.
Okay.
Kommt das raus, weil in den Daten das statistisch offensichtlich so ist.
Ja.
Und natürlich gibt es dann Methoden, das wieder herauszurechnen, um den Bias zu entfernen.
Mhm.
Ja, das ist, weil wir gestern zufälligerweise über das gesprochen haben. Und das ist in dem Fall, ist es halt Gender Bias, den man oder Political Correctness, die man ausbringen möchte aus den Algorithmen. Und all along reden wir davon von ethischen Maßstäben.
Und was, wenn eine Maschine, die komplett logisch agiert, dann völlig politisch unkorrekte Schlüsse zieht? Was machen wir dann?
Ja.
WDB, hast du noch eine Frage?
Nee, also ich bin ja skeptisch wie vorher auch und bin sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten Jahre das alles entwickelt. Und,
oh ja,
ich auch. Und fahre jetzt noch so mein Auto so lange, wie ich selber noch darf und freue mich darüber. Ja, mal schauen, was passiert.
Ja, solange man noch darf, tatsächlich.
Genau, ja, natürlich. Also ist ja die Frage, ob das denn irgendwann so ist, dass man sagt, naja, der Mensch ist zu doof dazu, lass das mal lieber die KI machen. Wer weiß das schon.
Ja, die EU möchte die Unfälle quasi gegen Null gehen lassen.
Ja, genau.
Mittels dieser Technologie. Und da kann ich dann aber nur sagen, jo, das ist aber schon okay, oder?
Also. Auch da hat man ja in der Vergangenheit das ein oder andere gehört, dass auch das wohl nicht so in den Tests gut funktioniert hat. Ja. Ist wohl noch viel, viel zu tun, gehe ich von
aus. Ja. Und natürlich, das Problem ist natürlich die Privacy. Ne? Ja. Also, da muss ich sagen, Datenschutz extrem wichtig, ne? Weil wo ich wann hingefahren bin und warum, kann man dann recht gut erraten, sollte dann wirklich dort bleiben, wo es ist, in meinem Auto.
Ja, wobei, das weiß Google heute bei vielen Leuten schon.
Ja, ja.
Vielleicht nicht das warum, aber.
Also alle, die sich jetzt über die Datenschutzrichtlinie aufregen, ich habe mich auch schon drüber aufgeregt natürlich, oder geärgert ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Aspekt dieser Sache.
Wobei, bei der Gelegenheit möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass alles, was wir hier sprechen, ist sehr, sehr stark Zukunftsvision.
Ja, also, natürlich.
Das ist.
It's Crop FM, hey. Okay, dann danke für den Anruf, WDB.
Ja, vielen Dank euch. Schönen Abend. Danke.
Okay, ciao. Ja, also das sind, glaube ich, auch die Fragen, ne, die man dann halt hat. Ne? Also vor allem auch jetzt, ich finde auch die Frage im Chat war jetzt auch sehr gut, finde ich. Ne? Also die eher an das ein bisschen anlehnt, was jetzt auch der WDB gesagt hat. Also kann man Ethik programmieren? Ne? Also kann man das? Es ist ja nicht fassbar. Ne? Wie soll ich denn?
Naja,
nicht ist völlig, oder?
Das ist so ähnlich wie bei den Katzenbildern.
Ja.
Man zeigt ein ethisch korrektes Verhalten. Und
aber wer bestimmt denn, was ethisch korrekt ist?
Ja.
Das ist ja das Problem, ne?
Das wäre dann müssten es wieder wir machen. Also
ja.
Als Menschen.
Ja.
Als Gesellschaft.
Aber was soll da schon rauskommen dann? Wir haben ja gesehen, wie wir uns vor allem im 20. Jahrhundert, naja, wir benehmen uns in dem Jahrhundert nicht viel besser, ne? Also überhaupt nicht besser, leider.
Ja. Aber vielleicht noch kurz zur Vorbereitung. Also wir haben ja Science-Fiction-Literatur schon seit längerem und wo diese Szenarien skizziert werden. Und wir sind alle aufgewachsen, also vielleicht nicht alle, aber viele aufgewachsen mit Star Trek, wo schon viele Visionen durchgespielt worden sind. Also an und für sich von der Gesellschaft her wären wir ja schon gewarnt von dem, was möglich wäre, rein theoretisch. Also so gesehen müssen wir nicht extra warten, bis was tatsächlich passiert, sondern wir hätten schon Zeit gehabt.
Die Science Fiction hat da Großes geleistet auch, ne? Also in diesem Vorausdenken, was wäre, wenn und wie entwickelt sich das, ne? Ja, das stimmt schon. Kann sich KI verselbstständigen? Ne? Da wird das Beispiel, diese Google-Übersetzungs-KI, die dann darauf trainiert wurde, zwischen ganz bestimmten Sprachen zu übersetzen. Das findet sich, glaube ich, auch in den Slides irgendwo. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Und dann aber plötzlich auch zwischen Sprachen übersetzen konnte, die gar nicht im Trainingsprogramm enthalten waren. Und man ist dann draufgekommen, die hat da eine eigene Zwischensprache entwickelt. Die hat ihre eigene Sprache entwickelt. Absolut faszinierend. Können sich dann KIs über diese Sprache vielleicht sogar mal unterhalten in Zukunft, ne?
Möglicherweise.
Viel effizienter als über irgendeine natürliche Sprache, ne?
Das ganz bestimmt, weil gerade die menschliche Sprache ist, also sehr unangenehm für die Maschine. Weil die menschliche Sprache ist halt entstanden durch das Menschsein und das, wie unser Gehirn funktioniert. Und auch aus Notwendigkeiten heraus entstanden, wie dass wir eine gewisse Redundanz in der Art und Weise haben, wie wir uns ausdrücken. Eben weil man möglicherweise nicht alles versteht von einem Satz. Und das ist auch ein schönes Beispiel, weil wie schwer es dann sein wird, für die AI menschlich zu sein. Weil damit die AI menschlich sein kann, reicht es nicht nur aus, gleich intelligent zu sein wie der Mensch, sondern muss auch gleich ticken wie der Mensch, um menschlich zu wirken. Muss also empathisch sein, muss eben unsere Sprache sprechen, die, wie gesagt, fernab davon ist, sauber konstruiert zu sein. Also wenn ich da zum Beispiel allein vergleiche jetzt Latein, ist grammatikalisch viel sauberer als jetzt die deutsche Sprache. Also sollten wir eigentlich alle Latein sprechen, das wäre dann einfacher für die Maschine, uns zu verstehen.
Gott sei Dank tun wir das nicht. Für Latein habe ich nie ein besonderes Händchen gehabt, keine Ahnung. Ja, da gibt es auch andere Beispiele, so automatische Bestellungen zum Beispiel, die dann auch, wo es dann auch irgendwie Probleme gibt. Aber wir sind jetzt ja schon bei diesem Thema, ne? Menschlich sein für die Maschine, wie schwierig ist es, Sprache mit unserer Sprache umzugehen, die sehr unstrukturiert zum Teil ist, voll von Ausnahmen, also allein schon die deutsche Rechtschreibung, es ist unglaublich. Ja? Ich ärgere mich jedes Mal immer wieder aufs Neue. Und ich weigere mich auch irgendwie, manche Sachen mir dann auswendig zu merken, weil, warum?
Ja.
Okay. Der Turing-Test eben. Ne? Also der Turing-Test, der dazu angetan war oder von Turing erfunden wurde, eben um dieses Problem zu lösen, kann eine Maschine denken? Ist es denkbar, dass eine Maschine denkt? Ne? Wie funktioniert der?
Also der Turing-Test an und für sich relativ einfach. Man hat Menschen, die kommunizieren mit etwas und müssen dann am Ende nur sagen, mit was sie kommuniziert haben. Haben sie kommuniziert mit einem Menschen oder mit einer Maschine? Das ist im Wesentlichen zusammengefasst der Turing-Test. Und wenn es eine Maschine gibt, die erfolgreich in der Kommunikation mit dem Menschen täuschen kann, also täuschend echtes menschliches Verhalten nachmimen kann, simulieren kann, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden und damit hätten wir eine intelligente Maschine.
Und der Mensch kann vor allem Fragen stellen, beliebige.
Genau, kann beliebige Fragen stellen.
Jede Frage, die er einem Menschen stellen könnte, kann er auch natürlich der Maschine stellen. Und sie muss natürlich alle Fragen beantworten. Wenn sie irgendwo völlig versagt, ist es erledigt. Dann weiß man, das war ein Roboter.
Genau, ja. Oder ein Mensch, der so getan hat.
Ja, genau. Und da ist jetzt das Interessante, dass man so dann quasi die Frage nach... Naja, gehen wir es so an. Und wenn eine Maschine den Turing-Test besteht, ist sie dann bewusst? Hat sie dann ein Bewusstsein? Also Kurzweil sagt ja, eindeutig.
Mhm. Also im harmlosesten Fall kann man sagen, man weiß es nicht. Und ich würde sogar so sagen, dass nicht notwendigerweise.
Warum nicht?
Also zum einen, weil der Turing-Test, also so wie er implementiert ist, sehr, sehr, also vielleicht sogar zu einfach ist, als das, also, oder anders formuliert, der Mensch lässt sich zu leicht täuschen in dem Szenario. Also gibt es auch den Fall von 2012, wo man geschafft hat, einen Turing-Test zu bestehen, oder entsprechend ein Ukrainer hat es geschafft, einmal einen Turing-Test zu bestehen. Allerdings wird es als solches nicht wirklich anerkannt.
Ein Ukrainer hat...
Also das ist...
Also ich hoffe, dass alle Ukrainer den Turing-Test bestehen.
Nein, ein Ukrainer hat eine Maschine gebaut, ja, okay. Die einen Chatbot gebaut, der den Turing-Test einmal bestanden hat.
Chatbot deshalb, weil man vor allem über Schrift dann mit dieser KI, weil die Sprache noch, obwohl jetzt bei Duplex, glaube ich, ist man so weit, dass man bald auch reden kann mit dieser Maschine, und die machen nämlich inzwischen auch Pausen und Nachdenkpausen und machen so eine dazwischen. Mhm. Also das ist faszinierend. Also ja. Das heißt, es gab jetzt eine KI, die hat ihn bestanden.
Ja, aber die ist unter Fachleuten natürlich umstritten, weil unter anderem auch die Fragen zu einfach waren. Und
das ist nicht so gegrillt worden, wie ich jetzt dich grille.
Okay. Ja, also die haben nur eine beschränkte Anzahl an Fragen gehabt. Also das ist ein normierter Test, der stattgefunden hat. Und ja, also generell würde man im Allgemeinen diesen Chatbot jetzt keine menschliche Intelligenz unterstellen. Mhm. Das heißt also, ein Trick war zum Beispiel auch, dass der Chatbot sich verhalten hat wie ein nicht Native Speaker, also wie ein Ukrainer sich verhalten würde. Und da, als Mensch würde man zum Beispiel dann auch die Fragen einfacher stellen oder sich anders verhalten gegenüber jemandem, der kein Muttersprachler ist.
Mhm.
Also von daher. Aber generell ist die Diskussion schon, ob ein Turing-Test so einfach und so charmant das auch ist, ist er auch wirklich in der Lage, eine gute Aussage zu treffen. Nämlich als Test für eine Strong AI, also für eine künstliche Intelligenz, die so allgemeine Intelligenz hat, die selbstständig Probleme lösen kann oder abstrahieren kann. Und ja, also es scheint so zu sein, als vielleicht der Turing-Test nicht der optimale Test ist, um sowas festzustellen oder feststellen zu können.
Blade Runner, jetzt den neuen habe ich noch nicht gesehen, aber im alten Blade Runner mit Harrison Ford noch, der neue ist glaube ich nicht mit Harrison Ford, ich weiß es nicht, der macht einen Turing-Test, ne? Mit dem, interessanterweise mit einem gentechnisch gezüchteten Menschen, ne? Eigentlich, wo es ja fast anzunehmen ist, dass er den Turing-Test besteht. Aber okay. Aber so ungefähr sieht ein Turing-Test aus, ne? Kann man sagen. Also.
Ja, eine Serie von Fragestellungen und die dann hoffentlich so gut gestellt sind, dass man feststellen kann, ob das jetzt, dass man eine Maschine entlarven kann. Oder dass man eine einfach gestrickte Maschine entlarven kann.
Und dann gibt es auch noch die Variante, wo man eine Maschine hat und einen Menschen und muss dann sagen, wer ist die Maschine. Also Turing hat es, glaube ich, sogar so ursprünglich formuliert, es gibt dann eine Maschine, es gibt einen Menschen und dann muss man rausfinden, wer ist jetzt die Maschine von den beiden. Man weiß, einer ist Maschine, einer ist Mensch und wenn es dann quasi nur mehr zufällig ist, einmal ist es der, einmal ist es der, dann weiß man, die KI hat den Turing-Test bestanden. Also es ist nicht nur einmal, sondern offenbar sehr viele. Und der Ausgangspunkt war, dass man hergeht und sagt, man hat eine Frau und einen Mann und man muss jetzt rausfinden, wer ist die Frau und wer ist der Mann, ne? Und quasi jetzt dasselbe nochmal weitergedacht, du hast halt dann nicht eine Frau und einen Mann, sondern du hast einen Menschen und eine Maschine. Also das Interessante, und wenn man sich das Paper, wenn man sich das antut, durchzulesen, ist sehr schön geschrieben, finde ich, er geht dann so 9 Punkte durch, warum, also 9 Gegenargumente, warum eine Maschine, die den Turing-Test besteht, doch nicht denkt. Also er distanziert sich sowieso gleich einmal von, ist sie bewusst oder nicht, weil er sagt, das ist jetzt gar nicht so die relevante Frage. Irgendwo, weil man kann es eh nicht entscheiden, sondern er sagt, denkt sie selbstständig, ja, so wie wir. Und dann kann man sagen, sie ist bewusst oder nicht, ist dann quasi so Geschmackssache, ne? Und da geht also 9 Punkte durch, alle möglichen Argumente, also unter anderem auch jetzt das theologische Argument, ne, und so weiter. Und als letztes, das finde ich sehr schön, kommt dann das Argument der außersinnlichen Wahrnehmung. Und interessanterweise war Turing offenbar in den 40er Jahren, glaube ich, wo er den Aufsatz geschrieben hat, überzeugt, dass das also statistisch nachgewiesen ist. Und er sagt dann eben, und deshalb ist, also er führt dann eigentlich seinen ganzen Test ein bisschen ad absurdum, weil er sagt, wenn dann einer dieser Teilnehmer ein Medium ist, dann fällt das irgendwie alles ein bisschen auseinander. Ja? Also er sagt es ein bisschen schwächer jetzt, ja, aber er sagt, dann muss man das alles ein bisschen überdenken. Ja? Und natürlich gibt es dann, kann man da eine Nachbetrachtung anstellen und sagen, naja gut, da muss man sowieso alles überdenken. Ne?
Allerdings, ja.
Also nennt man einen Turing-Test. Ne? Aber also Alan, ich habe jetzt seinen Mittelnamen vergessen, Mattis oder ne, Turing, es gibt auch einen Film über den Mann, der großartig ist, also den sollte man.
Aber wenn ich vielleicht noch kurz einhaken
darf. Turing hat die Enigma geknackt, ne?
Ja.
Also der hat eigentlich, kann man sagen, den Zweiten Weltkrieg also mitentschieden. Auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also den U-Boot-Krieg hat er somit, also der hat auch Muster rausgefunden und hat dann eigene Maschinen gebaut, die dann die Enigma-Codes, also war auch, glaube ich, sehr schwierig, mit ihm zu arbeiten.
Wahrscheinlich, ja.
Also er war, glaube ich, ein ziemlicher Ungustel, einfach deshalb, weil er einfach viel intelligenter war als seine Mitarbeiter und ja, und wenig Geduld hat gehabt mit solchen Leuten dann, die dann irgendwie ihm, ja, warum auch. Ne?
Ja, also wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen zu dem, was du erwähnt hast, zu dem ursprünglichen Paper mit diesen 9 Observierungen und wo das 9. eben diese
9 Gegenargumente.
Ja, Und das Neunte eben diese Phänomene waren. Da gibt es aus meiner Sicht einen spannenderen, den sechsten Punkt, der da Levi Loveless Objection heißt. Und den finde ich deswegen interessant, weil der auf ein Kernelement zurückgeht, nämlich auf die Kreativität. Und da gibt es auch diesen Loveless-Test, der etwas anders gestaltet ist und wo man auch versucht festzustellen, ob eine Maschine eine Intelligenz hat, indem man der Maschine eine Aufgabe gibt, etwas kreativ zu lösen. Da wären wir wieder beim Bild von vorhin, das mal kurz war mit dem Hund, mit dem, was auch immer der aufhatte oder auch immer. Oder man bittet die Maschine, sie soll ein Gedicht erstellen. Man sagt, aber Eckpunkte und jetzt erzählen wir bitte eine Geschichte davon.
Sie soll überraschen.
Ne? Ja, genau. Ja. Etwas komplett Neues machen, was Kreatives, was noch nicht da war.
Ja.
Und das ist der Loveless-Test und möglicherweise ist der vielleicht besser geeignet, als der klassische Turing-Test.
Wobei er das Argument vom Tisch wischt. Also er sagt, das ist kein Gegenargument dafür, dass eine Maschine denken kann. Und also er sagt, Maschinen können überraschen. Und das sagt er in den 40er Jahren, wo er das eigentlich noch gar nicht so, also der hatte schon einen unglaublichen Weitblick. Ich meine, heute sagen wir ja, Maschinen können überraschen. Jeder, der Computerspiele spielt, hat das schon oft erlebt. Ne?
Also. Und letztendlich geht es auch auf eine ganz fundamentale philosophische Frage zurück. Leben wir in einer deterministischen Welt oder nicht? Also das heißt, ist alles vorbestimmt sozusagen?
Ja, was glaubst du da? Sorry, es interessiert mich jetzt.
Ich habe mit einem Freund lange darüber
diskutiert. Oh ja, ich auch. Ich habe da schon viel diskutiert drüber.
Ja, also die Antwort, natürlich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es wär schade, wenn alles deterministisch wäre. Aha. Ausschließen kann man es nicht. Aber persönlich hätte ich auch kein Problem damit, wenn es sowas wie freien Willen nicht gäbe. Zumindest, weil ich im Kopf eine Simulation habe, die gut genug ist, mir das glauben zu lassen, dass die Entscheidungen, die ich treffe.
Das hängt nämlich zusammen. Freier Wille, determinierte Realität. Das ist, weil wenn die Realität determiniert ist, kann ich keinen freien Willen haben.
Ne? Ja. Und das Schlimmste, was sein könnte, ist, dass unser freier Wille nichts anderes ist als ein Zufall.
Ja.
Ob jetzt im Hirn jetzt ein Neuron zufällig feuert oder nicht, entscheidet dann, ob ich eine Entscheidung treffe oder nicht. Ja. Und später verplausibilisiere ich mir meine Entscheidung erst, indem ich mir etwas ausdenke, die das jetzt logisch erscheinen lässt, wieso ich jetzt mich so für etwas entschieden habe.
Ja. Das ist auch einer der Punkte, die mich in How to Create a Mind ein bisschen irritiert haben, weil das Buch ist übrigens verlinkt auf dem Anker in der Text, weil Kurzweil ist natürlich der Meinung, dass das alles determiniert ist. Ne? Also das ist natürlich. Ne? Naja, wir wissen es nicht.
Gott sei Dank. Oder erfreulicherweise.
Ja. Ja, wir haben da vorher schon gesprochen, also Machine Learning eben, diese ganz neue, eigentlich eine neue Dimension in der Mathematik oder so. Ne? Plötzlich geht es so ein bisschen auch so um Intuition. Na gut, das braucht man in der Mathematik immer, ne? Aber ja. Es ist was anderes als traditionelle Programmierung. Ne? Da sitzt man da, ne, und modelliert da irgendwas in seinem Kopf und schaut und tüftelt rum und versucht zu optimieren und zu optimieren und zu optimieren. Und da geht man her und sagt, naja, schauen wir mal, probieren wir mal, wie es tut.
Ne? Ja, also absolut. Wir leben in einem Zeitalter, wo man sehr kreativ Lösungen finden kann. Ich habe vorhin erzählt von diesen beiden Maschinen. Beispielsweise.
Ja, die eine generiert die Bilder, ja. Die andere erkennt die Bilder. Das ist total faszinierend. Ja.
Und das ist auch, gibt es eine nette Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Und das ist faszinierend zu wissen, dass so eine Eingebung quasi dazu führen kann, dass es hier einen technologischen Durchbruch gibt. Und an und für sich könnte das jederzeit wieder passieren, dass jetzt jemand herkommt mit einer großartigen neuen Idee, die schon wieder dafür sorgt, dass eben die Aufgaben der Maschine besser gelöst werden können. Und da ist sehr viel Inspiration jetzt noch dabei. Das heißt, sehr viel Kreativität, weil wir gerade vorhin davon gesprochen haben, ist jetzt notwendig von seitens der Mathematiker, Computerwissenschaftler, die daran arbeiten. Intuition ist gefragt, zu verstehen, wie die funktioniert, die Maschine. Intuition ist gefragt, zu wissen, welche Architektur jetzt für welches Problem am besten ist, weil wir einfach noch keine Regeln haben dafür. Wir wissen noch zu wenig. Aber wir arbeiten beispielsweise, auch wieder Google, daran, das zu automatisieren. Das heißt, für ein gegebenes Problem, das maschinell zu lösen, welche maschinelle Architektur am besten geeignet ist.
Intuition, um dann eine Maschine zu kreieren, die intuitiv ist. Eigentlich, oder?
Ja, irgendwann einmal, ja.
Als Fernziel. Jetzt möchten wir, also wir kommen, sagen wir, ans Ende. Falls jemand noch reinskypen will oder eine Frage im Chat stellen will, dann sehr gerne. Wir reden jetzt schon fast 2 Stunden übrigens. Künstliche Intelligenz und Hochfinanz. Ja, also da gibt es ja die berühmten Trading Bots. Und das ist inzwischen ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nämlich, es gibt inzwischen KIs, die schreiben Artikel. Ne, also die analysieren irgendwie so und schreiben dann Artikel, die dann auch gepostet werden. Dann gibt es andere KIs, die lesen Artikel, unter anderem auch Artikel, die von KIs geschrieben wurden, und treffen aufgrund dessen Kauf- und Verkaufentscheidungen, und zwar im Millisekundenbereich. Mhm. Ist das nicht irgendwie der ideale Weg ins fiskale Armageddon?
Naja, nachdem wir in der Vergangenheit schon nicht gefeit waren davor.
Besser wird es nicht, oder?
Ich fürchte, nein. Also, aber da warten wir auch wieder auf ein Problem. Und sobald ein großes Problem auftritt, wird die Menschheit wieder aufwachen, wird das Problem erkennen und wir werden Regularien einführen, um das in der Zukunft zu verhindern.
Aber ja, es gab schon immer wieder Probleme. Es gab schon immer wieder Sachen, wo dann so Flash-Crashes also entstanden sind, wo plötzlich alle KIs durchgedreht sind und die haben inzwischen ein Volumen in diesem Markt. Also die menschlichen Akteure, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber die menschlichen Akteure drohen stark in die Minderzahl zu geraten.
Logisch, weil die erste Antwort, die ich hätte auf so ein Problem ist, ich trainiere meine Maschine, die erkennt solche Flash-Sales und macht den Markt automatisch zu in Millisekunden.
Ja, das ist natürlich auch wieder schwierig, ne, den Markt zuzumachen in einem freien Markt. Ne? Aber, ja, natürlich. Ne? Das heißt, du musst dann KIs haben, die anderen KIs überwachen.
Genau, ja, Polizei-KIs.
What can go wrong? Ich meine, wow, ne? Okay, ja, vielleicht. Mhm. Ein Thema, das ich jetzt auch sehr, sehr intensiv behandelt habe mit einem Gast, der Ethereum-Entwickler ist, sind KIs und Kryptowährungen. Ich meine, das Auto oder das Taxi, ne, das Geld verdient und ausgibt. Ne? Mhm. Fahrt dann tanken und so, lässt ja Service machen. Das also, du hast KIs, die dann völlig autonom agieren können, weil sie auch Geld haben.
Ja.
Generell, also und dann Trading-Algorithmen in Kombination mit Kryptowährungen und so. Ne? Also da wird's. Hast du da irgendwie dir schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht? Oder AI im Ethereum ist ja komplett programmierbar, ne? Da sitzt ja quasi eine Stack-Maschine auf der Blockchain, die kann man ja. Ist ja eigentlich ideal, ne? Dass man dann Dinge dezentral durch KIs erledigen lassen. Also das ist, da tun sich ja Dimensionen auf. Da steige ich fast ein bisschen aus, mir auszumalen, was da möglich ist. Da steige ich völlig aus.
Das wird den meisten Leuten so gehen. Und ja, deswegen werden wir wahrscheinlich ein paar Schritte in eine Richtung machen und dann feststellen, wie gesagt, ob das eine gute Richtung war oder eine Richtung war, die vielleicht nicht die optimale war. Und vielleicht haben wir dann so ein Modell, wo unser autonomes Auto ein Taschengeld bekommt von uns und damit im Monat haushalten muss, um das Ganze zu kontrollieren. Ist ja auch ein hübscher Gedanke.
Mhm. Aber du sagst, es muss irgendwie so richtig schief gehen, damit wir aufwachen und dann, also wir lernen nur, wenn wir auf die Schnauze fallen.
Aber das ist mehr meine Aussage über die Menschheit und weniger.
KI, ja. Ein Chat-Hörer, ein Chat-Teilnehmer. Ich versuch's nochmal. Kann eine KI erschaffen, die keine der Grundgesetze Asimov mehr hat, sprich lernen und handeln ohne Beschränkung?
Ich habe eben ganz am Anfang kurz vom Infinity-Freund gesprochen.
Ja.
Das ist ja auch so die Idee, dass man einen Punkt erreicht, wo Maschinen so intelligent sind, dass sie Maschinen selbst wieder programmieren können, die intelligenter sind als die Maschinen.
Mhm. Genau, das ist also kurz, weil, wie gesagt, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen bei dem Mann. Also einerseits finde ich ihn genial, andererseits ist er genial, Punkt. Also seine APIs allein und Schrifterkennung. Andererseits spricht er dann eben davon, dass es eine KI gibt, die sich dann selbst besser weiterentwickelt als ein Mensch und dann geht's exponentiell.
Ja.
Kann das passieren?
Absehbar ist es. Also ich habe mal, was 2030 ungefähr war das, wo das vorhergesagt war?
2026, sagt er, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, ja.
Also das halte ich schon für optimistisch.
Ja?
Also ob ich es noch erlebe, wage ich fast, also da bin ich ein bisschen pessimistisch darüber. Mhm. Grundsätzlich ausschließen kann man es nicht, will ich es auch nicht, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer, der Hintergrund ist der, wir sind gerade so in einer Phase der Euphorie. Wo wir...
Also jetzt sind wir in der Phase Euphorie und dann kommt wieder die Eiszeit, weil wir dann merken, ja. Geht doch nicht so. Aha, ja. Also, das ist eingangs die Geschichte, aus der sollten wir lernen.
Ja, also ich sage immer, Winter is coming.
Aha.
Das heißt also, wir werden ganz bestimmt wieder eine Phase der Ernüchterung feststellen.
Okay.
Wo... Wir genießen jetzt einmal die Sommerperiode,
ja.
Das schöne Wetter, träumen mal von dem, was alles möglich ist.
Human Brain Project und so weiter.
Genau. Und Ähnliches. Und ja, und dann kommt sicher wieder der Punkt, wo wir entweder, weil die Technik sich nicht weiterentwickeln kann, weil wir dann vielleicht feststellen, ja, damit wir den nächsten großen Schritt machen, brauchen wir Computer, die x-mal schneller sind wieder. Also dann bräuchte man Quantencomputer beispielsweise.
Ja, ich wollte gerade sagen, Quantencomputer und KI, ist das nicht eine Streichholz- und Benzinkanister-Kombination?
Ja, genau. Oder vielleicht braucht man genau das wieder, um für den nächsten großen Schritt.
Aber die kommen ja auch jetzt gerade. Also, wobei es gibt ja Quantencomputer ist auch so ein Thema. Ne? Das eine ist, wo man die Superposition ausnutzt. Das sind die eine Art von Quantencomputer, sage ich mal. Und die andere Art ist ja, wo man quasi die Schaltelemente auf Atomebene bringt. Also wo quasi einzelne Atome oder Spins von Elektronen dieser Atome sind dann 0 und 1, ja. Und das sind ja zwei grundverschiedene Dinge. Also ersteres ist einfach eine andere Art von Computer, vor allem für Kryptographie interessant. Zweiteres wäre ein Computer mit einer derartigen gigantischen Leistungsfähigkeit und der rechnet also mit Lichtgeschwindigkeit, also der rechnet so schnell man rechnen kann und hat Speicher, ich glaube, man braucht über Speicher gar nicht mehr reden, ne?
Ja, speziell die Rechenpower ist das Interessante, weil es gibt ja verschiedene Modelle, die versuchen abzuschätzen, wie schnell das menschliche Gehirn prozessiert. Und aufgrund der Tatsache, dass das menschliche Gehirn so extrem parallel angeordnet ist, hat das extreme Power, von der wir heute noch weit entfernt sind.
Sind wir das?
Ich persönlich habe es nicht nachgerechnet, aber ich gehe mal davon aus. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass eben alles parallel funktioniert. In den Stand der Technik, den wir heute haben, passiert schon auch was parallel, aber da reden wir von 32 parallelen Operationen, grob.
Es ist ja in der Software-Technologie ein großes Problem, Algorithmen zu parallelisieren, ne? Weil die steigen sich dann ständig selbst auf die Füße. Die fallen immer über ihre eigenen Füße drüber, kann man sagen. Ne?
Ja, aber die Limitation ist da hauptsächlich der Mensch, weil wir uns so schwer tun, diese...
Wir sind ein Stepper dafür, ne?
Ja.
Leider.
Ja.
Aber eine KI könnte vielleicht dann Algorithmen entwickeln, die dann...
Ja, okay. Möglicherweise. Ja. Ja, aber das ist schon ein fundamentaler Unterschied,
den
wir heute auf der Architekturebene haben. Also deswegen, alles von dem, was wir gesprochen haben, ist sehr, sehr visionär. Und aktuell backen wir nur kleinere Brötchen und wir hoffen, dass wir in kleinen Nischen erfolgreich sind, die mit unseren derzeit begrenzten Mitteln möglich sind.
Ja, wieder jetzt noch einmal auf How to Create a Mind zu kommen. Wie gesagt, ein Buch, das mich hin und her gerissen hat. Der Transhumanismus, der da angesprochen wird. Das ist ja so ein riesiges Thema auch. Ja? Also auch unklar, wie viel ist, also sehr viel aufgebauscht natürlich. Aber die Vision ist, dass wir diese, und das hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber dass wir diese Mensch-Maschine-Schnittstelle so perfektionieren, dass wir quasi in der Cloud denken. Das heißt, ich sitze da, möchte wissen, was weiß ich, wie viele Einwohner hat Australien und muss dann nicht blöd mein Handy rausholen und frudeln, sondern ich weiß es einfach, weil ich einfach den Befehl abgeschickt habe, gedanklich, über irgendein Implantat, und das haben wir jetzt natürlich in einem ganz argen Gebiet, weil das ist natürlich Überwachung pur, dann es geht ja in beide Richtungen, geht das raus und ich kriege die Antwort. Ja. Und dann auch, ich kann Dinge in Minuten lernen, Hubschrauber fliegen. Ne? Ich rufe wieder gedanklich das Programm ab, dann reißt es mich vielleicht kurz, weiß ich nicht, und plötzlich kann ich Hubschrauber fliegen und ich weiß gar nicht warum. Sind wir da jetzt wirklich endgültig in der Science Fiction?
Ja. Ich fürchte ja.
Ich hoffe ja. Ich weiß nicht. Also ich, ja, fürchten, hoffen, es ist.
Ja. Aber da sind wir noch ein Stückchen entfernt.
Also diese Art der Kommunikation, und dann natürlich die Ergebnisse werden auch direkt eingeblendet, also wir hören dann quasi die gedankliche Stimme, ich weiß nicht, wie das überhaupt gehen soll, ne? Und ich weiß nicht, ob die Leute dann nicht völlig durchdrehen.
Ja. Wobei, was wir heute schon wissen, ist, dass der Computer eher schon eine Erweiterung von unserem Verstand und Geist ist.
Ja.
Das haben wir heute schon, nur dass wir halt relativ unhandlich jetzt mit Tastatur und Maus operieren und explizit unsere Anfragen stellen müssen.
Ja.
Und eigentlich der Mensch immer noch die intelligenteste Komponente des Ganzen ist. Also Google funktioniert nicht das, also Google ist, also eine Suchmaschine jetzt hervorragend, keine Frage, aber funktioniert ja hauptsächlich dessen so gut, weil wir als Menschen so gute Google-Suchen machen können. Und Google lernt ja von menschlichem Verhalten und wir haben gelernt, wie wir eine Suchanfrage stellen müssen, damit wir gute Ergebnisse bekommen. Also
Google lernt ja, wir geben eine Frage ein, Google gibt Antworten und dann wählen wir bestimmte Antworten aus und wenn dann dort irgendwie, Google ist ja jetzt inzwischen überall, die merken dann auch, bleibe ich auf der Seite, gehe ich da weiter und all das nimmt es dann, da sind wir wieder bei der Datenschutzrichtlinie natürlich und so weiter und so fort und Cookies. Und all das nimmt Google her, um zu lernen, war das eine gute Antwort, war das eine schlechte. Und also Google wird eigentlich ständig besser. Ne? Mhm. Und inzwischen ist es ja, wieder Ray Kurzweil, eine Answering-Machine. Ne? Da gibt es ja, wie heißt schnell die Answering-Machine, die er da gemacht hat? Ich versuche schon die ganze Zeit. Es gibt ja eine im Netz schon. Und die Technologie ist jetzt in Google reingewandert. Ich kann ja inzwischen sagen, ich weiß nicht, Mars of Jupiter und dann kommt ganz oben eingeblendet so und so viel. Ne? Also Google, da sind ja mehrere Schichten schon. Ja? Also der erkennt ja, ist das eine Frage, sucht dann nach einem Wort und so. Also die ist ja Wahnsinn, wie das schon analysiert wird und wie großartig die Antworten sind. Ne?
Und wie hilfreich das im Alltag ist und kaum mehr wegzudenken ist.
Ja, du hast jetzt daher gefunden, weil du über Google Maps.
Okay, es war nicht Google Maps.
Also es war. Oder wie auch immer.
Ein Konkurrenzprodukt,
schön. Aber über eine ähnliche Technologie auch, ne? Na gut, hat jetzt auch nicht viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Aber egal, also Google schlägt ja dann sofort die Route vor, wenn man irgendwie. Es ist.
Oder weil, also Google Now schlägt vor, wenn das weiß eben, dass man jetzt auf den Bus wartet und schlägt vor, dass man jetzt, wann der kommt. Wobei das ist auch so, das ist ein Hybrid aus sehr viel Engineering immer noch. Also es sitzen immer noch sehr viele Ingenieure da, die sich Gedanken machen, mit welchen Regeln könnte ich jetzt welches Verhalten erkennen und mit welchen Regeln kann ich auf ein Verhalten reagieren, sodass es für uns den Eindruck macht, das wäre jetzt sehr intelligent.
Wolfram Alpha meine ich, die Answering Machine. Ja, naja. Aber deine doch jetzt irgendwo, sag ich mal, auf dem Boden der Tatsachen zurückholende Aussage, dass also der nächste Winter kommt, also wir hatten schon drei und glaube ich nicht, zwei, genau. Also in den 50ern, hurra, dann 60er, 70er, eher weniger, 80er, hurra. Dann, und jetzt haben wir dann 2006, also um die 2000er, Deep Learning und das wird dann auch irgendwann sich ausgelutscht haben und aus, also alles, was man damit machen kann und dann warten wir quasi auf den nächsten Durchbruch. Vielleicht ist es Bottom-up-Simulation von Synapsen. Ne? Also vielleicht ist das Brain Project wirklich das nächste, aber man kommt drauf, na, so geht's gar nicht.
Genau, ja.
Also Kurzweil glaubt ja, na, so geht's nicht. Also der sagt, man muss da abstrahieren. Und da bin ich wieder bei ihm. Das glaube ich auch. als völliger Laie sage ich das jetzt, aber es erscheint mir, ich glaube nicht, dass man jetzt das ganze Hirn mit jedem Neuron da simuliert und dass man da weiterkommt. Glaube ich nicht. Also
ich finde es eine sinnvolle Forschung und ich finde es hervorragend, dass wir jetzt das Geld haben, unter Anführungszeichen, die Ressourcen haben, das auch wirklich zu machen. Mhm. Um eine Antwort drauf zu haben.
Genau, ja. Man muss es ausprobieren, man muss schauen, vielleicht geht's ja, was war's denn? Also kann ja sein. Aber wahrscheinlich, oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da eher die richtige Abstraktionsebene finden muss. Also den richtigen Maß an Vereinfachung.
Ja. Aber vielleicht ist das, weil wir haben jetzt sehr viel über Ethik auch gesprochen und so weiter. Wenn wir eine künstliche Intelligenz haben, die gleich ist wie der Mensch, also gleich funktioniert vom Hirn her jetzt, also so ähnliche Denkmuster hat und so weiter, dann hätte man ja sehr weniger Probleme. Also das wäre ja eigentlich auch wünschenswert, dass wir so eine Intelligenz hätten. Weil die dann gleich funktioniert wie der Mensch, gleich empathisch ist, auch aufgrund der gleichen Struktur dann die gleiche Sprache spricht, gleich denkt. Also das wäre eigentlich aus einer gewissen Sicht wieder begrüßenswert.
Ja. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wir brauchen Hyperintelligenzen, die quasi dann die Rolle des Staatsoberhauptes übernehmen und die Entscheidungen treffen. Wobei, da wird es halt schon wieder, ich weiß nicht. Also, einerseits, ja, ich verstehe, warum man das sagt, aber auf der anderen Seite, what can go wrong? Das ist alles.
Ja.
Also Transhumanismus, wie siehst du das? Ist das Gott sei Dank jetzt Science Fiction? Wir brauchen uns da jetzt gar nicht näher damit auseinandersetzen. Glaubst du nicht, dass dann in irgendwelchen Labors, wo sie schon 30 Jahre in der Zukunft sind, schon längst, den braucht man sich jetzt keine Sorgen machen aktuell.
Ich mache mir keine Sorgen jetzt aktuell.
Okay. Naja, also dann übernehme ich das jetzt einmal, die Sorglosigkeit. Wissen tut man es ja nicht. Vor allem, es können immer so Sprünge kommen. Ne? Das ist ja vor allem, das ist so Grundlagenforschung. Ne? Nerven wie, und da passiert, es gibt zum Beispiel ja Chat, also in Chats ist das ja schon so, dass man das Hirn ständig misst und dass die quasi nur mehr denken. Links, rechts, rauf, runter, schießen. Mhm. Ne? Das muss ja völlig arg sein, wenn du in so einem Chat mit Überschall durch die Gegend fliegst und durch Gedanken dein Flugzeug steuerst. Also angeblich gibt es das schon. Sind DARPA-Projekte noch nicht davon gehört? Oder?
Es gibt so, für den Desktop gibt es so, wo man die Maus steuern kann damit.
Ja, aber ja, ist ja, also das hoch 10 quasi, ne? Also eigentlich gibt es das schon, wahrscheinlich in der F-35 kann man mit Gedanken fliegen. Das geht, würde in die Richtung gehen. Ne?
Ja, wobei der nächste Schritt wäre dann, den Menschen dann eigentlich nur mehr Passagier sein lassen. Und
der Maschine sagen, was sie tun soll, aber nicht wie. Ne?
Genau.
Aber das ist eh schon so. Ich meine, der Airbus fliegt ja eh schon.
Quasi. Allerdings, ja.
Also du hast ja nur mehr so einen Joystick, eh schon lang, ne?
Ja.
Also seit 20 Jahren schon ist das so, ne? Es ist ja auch immer wieder erschreckend, wie weit teilweise das schon ist, wo man gar keine Ahnung hat, und dann teilweise ist es noch überhaupt, oder teilweise interpretiert man da Dinge rein, die gar nicht realistisch sind, ne? Ja, das ist eh schon, was ist realistisch, was ist Science Fiction, ne? Also die Grenze ist natürlich schwer zu ziehen, ne? Und ja, als Abschluss vielleicht wirklich künstliche Intelligenz, der Kulturschock. Ich stehe dieser künstlichen Intelligenz dann irgendwann gegenüber, die hat den Turing-Test bestanden, ich spreche mit der, die macht Witze, trällert ein Liedchen zwischendurch, denkt sie lustige Sachen aus, und dann werden wir doch zurückgeworfen auf unsere absolute Essenz, und das finde ich spannend.
Absolut, ja. Wobei, wie gesagt, ich fände es spannender, wenn wir keine künstliche Intelligenz haben, die gleich wie ein Mensch funktioniert, sondern was Alternatives ist. Da sind wir wieder beim Spock oder beim Data. Das fände ich persönlich spannender und mehr Kulturschock. Weil so.
Es wäre eigentlich Außerirdische, ja. Wie wäre es, wenn wir einem außerirdischen Lebewesen gegenüberstehen? Das muss ja auch völlig arg sein, ja. Ein Lebewesen, das sich völlig in einem anderen Kulturraum, der nichts mit unserem zu tun hat, entwickelt hat, wie denkt es, wie spricht es, wie völlig anders als wir. Also, aber und eine künstliche Intelligenz, das ist vielleicht genauso, die hat ihre eigene Sprache, ihre eigene Art.
Wobei es ist auch eine Herausforderung für uns, weil was wir heute schon wissen ist, wenn der Mensch realisiert, dass er nicht mit einem Menschen kommuniziert, sondern mit einem Roboter oder einem Chatbot, dann verhält sich der Mensch auch anders. Er ist weniger höflich, er ist um einiges direkter, bedient sich einer Sprache, die er sich wahrscheinlich nicht bedienen würde, wenn er jetzt mit einem Menschen reden würde. So gesehen haben wir auch eine Verantwortung als Menschen, wenn wir zu dem Punkt jemals gelangen sollten, uns dann entsprechend auch gegenüber den Robotern, gegenüber den AIs entsprechend zu verhalten.
Ja, weil die lernen dann da draus und verhalten sie dann uns gegenüber auch so, ne?
Ja.
Großer Punkt.
Ja, also Wir haben in doppelter Hinsicht haben wir die Verantwortung.
Ja, also falls jetzt noch jemand reinskypen möchte, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit. Ich schaue jetzt nur noch, ob ich da ein paar Fragen im Chat finde. Das zieht vorbei, viel los. Also falls jemand noch jetzt schnell eine Frage reintippen möchte, dann soll er das jetzt tun oder anrufen möchte. Ansonsten würde ich sagen, wir haben das, glaube ich, oder gibt es da noch irgendwas, was du jetzt ansprechen möchtest, was dir jetzt noch wichtig ist?
Ja, also Also meine Message ist so, dass wir in total aufregenden Zeiten leben.
Ja.
Wir leben in Zeiten, wo wir eben uns erlauben dürfen, über solche Gedanken, über solche Visionen überhaupt zu spekulieren. Natürlich.
Und zwar realistischerweise. Also
ja, also ich und das ist auch spannend zu sehen, ist der Fortschritt, den wir in den letzten Jahren erreicht haben, wie schnell es passiert ist. Und also man kann nur hoffen, dass dieser nächste Winter, der fraglos kommen wird, dass der möglichst noch lang auf sich warten lässt, weil es ist, also ich bin total happy und ich bin fasziniert von den technischen Möglichkeiten, die sich zurzeit auftun und Teil dessen zu sein. Also das ist sehr, sehr angenehm und ich sehe es auch, wenn ich meine Vorlesungen gebe, sehe ich Studierende, die daran Interesse haben, die sich dafür begeistern können und ja, also das ist, ich bin da sehr, sehr positiv eingestellt. Deswegen, wenn man so negative Gedanken hat oder vollkommen berechtigte Kritik, Fragestellungen hat, wie schaut das mit den Arbeitsplätzen und so weiter aus, dann sehe ich das auch als Verantwortung auf deiner Seite. Aber wir haben auch eine große Gelegenheit jetzt. Mhm. Und deswegen sollte man schon überlegen, nicht übervorsichtig zu sein, aber uns bewusst machen, das, was wir heute diskutiert haben, die ganzen Themen, die wir angeschnitten haben. Also, aber der kritische Punkt wird dann letztendlich die Gesellschaft sein, wie sie darauf reagiert.
Ja. Eine Frage war jetzt im Chat, die finde ich wirklich spannend. Sind wir selbst KI?
Ja, das können wir nicht beantworten.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Es könnte sein, dass irgendeine hyperintelligente Spezies uns kreiert hat und wir haben das vergessen oder sie haben es uns nicht gesagt. Ne?
Also das sind wir wieder beim Descartes.
Die Götter.
Das Einzige, was wir sagen können, cogito ergo sum, also wir können nur sagen, dass was existiert. Erschreckenderweise existiert nichts. Irgendwas existiert. Und das können wir gerne als Ich bezeichnen.
Ja, dann tun wir das. Ich sage danke. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch, sehr spannendes Gespräch. Und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht mal wiederholen können, weil es tut sich eben gerade sehr viel. Ja, wir sind gerade in so einem Punkt. Vielleicht, wenn die nächste Eiszeit beginnt. Vielleicht, wenn doch wieder ein unerwarteter Durchbruch kommt, der den nächsten Winter sehr kurz erscheinen lässt. Man weiß es nicht. Mhm, ja, danke fürs Dasein.
Ja, danke ebenfalls. Crop FM. Genau jetzt.
Die kommende Ausgabe von Crop FM wird entfallen. Ich brauche da jetzt auch einmal Pause und so, war einfach viel los in letzter Zeit. Falls doch nicht, werde ich das ankündigen und auf der Startseite an der üblichen Stelle wird man das dann finden. Ansonsten hören wir uns spätestens wieder am 22. Juni und dann geht es weiter mit, da werden meine Gäste ein weiteres Mal Kai Mügge und Carsten Dresbach sein. Und es ist ein völlig anderes Thema wieder. Es geht um den Spiritismus und dann aber nicht um das Geschichtliche, so wie wir das letztens besprochen haben, in dieser sehr spannenden Sendung, war die erste Sendung in diesem Jahr, sondern eher so um die Gegenwart. Und die ist auch sehr spannend. Also man darf sich darauf freuen. 22. Juni 2018 hören wir uns wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum 22. Juni. Macht es gut. It's not the same.